rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich habe jetzt die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich weiß nicht, haben wir schon frohes neues Jahr gewünscht? Ja, haben wir schon. Haben wir schon in der letzten Folge. Ich sag's trotzdem nochmal. Frohes neues Jahr, liebe Community. Ich hoffe, oder wir hoffen, es geht euch gut. Und herzlich willkommen zur, was haben wir, 65. Ausgabe. Hier in ihrem RTL, hätte ich jetzt fast gesagt. Claes ist da. Wie jeden given Sunday. Was sind die, ja. Es gibt doch, was sagen die, gibt doch so, wie heißt der Friday Night Lights? Sagen sie any given Friday, glaube ich, ne?
Habe ich nicht geguckt.
Guter Film. Wie hieß nochmal diese Serie? Die habe ich so eine Football-Serie, habe ich so geliebt. Ich glaube, die hieß auch Friday Night Lights, oder?
Egal. Ja, das war die, da hast du deinen Blog immer voll mit
gepostet. Ja, die war richtig, richtig geil. Aber da ging es auch weniger um Football als eher so um Gossip. Ihr Lieben, wir haben wieder einen tollen Gast. Wir sind ja immer so ein bisschen am Suchen, ne? Weil ich meine, wir haben wirklich mit diesem Podcast wirklich coole und tolle Gäste gehabt. Enkles hat viele interessante Streamer hier vorbeigeschickt. Ich habe meine Bubble so ein bisschen abgeklappert und es ist gar nicht so leicht, irgendwie das Niveau zu halten. Und deshalb habe ich überlegt und habe ich gedacht, Mensch, ich habe doch so coole Leute in meiner Wrestling-Bubble irgendwie. Und dann ist mir der Tobi eingefallen, den ich weiß gar nicht, wie wir so richtig zusammengekommen sind. Das muss ich dann nochmal selber beantworten. Aber der Tobi ist irgendwie mittlerweile wirklich so meine Infoquelle für Wrestling-News geworden. Ich bin so ein bisschen ja raus, ich verfolge das alles nur noch so nebenbei irgendwie, obwohl jetzt wieder aktiver durch die AEW, weil die einfach geil ist. Aber ja, ich habe mir gedacht, den können wir mal dazu holen. Der macht viele, viele coole Sachen und ich weiß, dass wir auch super viele Wrestling-Fans in der Community haben und schreibt auch für Bravo Sport. Das kann uns gleich alles selber erzählen. Tobi, schön, dass du da bist.
Es freut mich, dass du mich so ausführlich introduced. Hallihallo an alle, die mich zum ersten Mal hören und vielleicht auch an alle, die mich schon kennen. Es ist ungewöhnlich, hier zu sitzen und mich selbst auf Aufnahme zu drücken, ne?
Das
ist ein bisschen anders heute.
Es ist auch irgendwie freier, oder findest du nicht?
Es ist freier. Also ich habe mich einfach darauf verlassen. Ich habe dich ja im Voraus gefragt, als du mich eingeladen hast. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Habe ich dich dann so gefragt, okay, was muss ich denn vorbereiten? Und du einfach, ja, nichts, komm einfach. Und ich bin jetzt da, ich habe mich jetzt auf dich verlassen.
Das klingt immer so unprofessionell, wenn man immer sagt, ja, was ist denn das? Aber ich finde es ehrlich gesagt immer sehr erfrischend, wenn man einfach, weißt du, wenn man sich vorbereitet und noch vorher abklärt, dann verschießt man immer so viel Pulver, finde ich persönlich. Das ist meine jahrelange Erfahrung. Deshalb sage ich meinen Gästen auch immer irgendwie, nee, bereitet euch am besten auf gar nichts vor. Es sei denn, ich habe natürlich eine explizite, wichtige, große Frage. Aber die habe ich nicht. Sag mal, Tobi, jetzt mal vorab. Wie sind wir überhaupt zusammengekommen irgendwie? Habt ihr dich immer so als Community-Mitglied wahrgenommen? So ein bisschen zumindest. Aber bist du ja, glaube ich, gar nicht. Weil als ich dich in den Podcast eingeladen hatte, wusstest du ja quasi von nix so richtig. Von daher verfolgst du meinen Shit ja nicht so intensiv. Wie sind wir auf Twitter zusammengekommen? Kannst du mir das erklären aus deiner Sicht?
Also ich kann dir sogar erklären, wie wir schon vorher zusammengekommen sind, denn ich bin einer dieser dieser verflixten stillen Verfolger, tatsächlich auch von dir schon gewesen. Denn wenn ich jetzt mal wirklich ganz von vorn anfange, dann weiß ich noch, bevor ich irgendwann mal angefangen habe, mich mit YouTube auseinanderzusetzen und selber ein YouTube-Video zu machen, das war 2011, habe ich schon irgendwie, ich glaube 2-3 Jahre vorher, habe ich Game-Tests gesucht im Internet und ich bin irgendwann auf dich gestoßen, das ist kein Scheiß. Und damals die ganzen FIFA-Sachen, auch Assassin's Creed und so weiter, war ich ja ein riesen Fan damals, zu diesen PS3-Zeiten, zu diesen PS3-Hochzeiten. Und da habe ich das erste Mal, dann bin ich auf dich gestoßen und habe dich dann, glaube ich, auch wirklich 2-3 Jahre intensiv verfolgt. Dann kam ja auch die Sache mit My Burger und ich habe dann meiner Mutter gesagt, guck mal hier, den verfolge ich im Internet und guck mal, der ist jetzt im Fernsehen. Sie konnte natürlich gar nichts damit anfangen.
Alle nicht, ja.
Ich habe mich aber gefreut. Und dann habe ich halt immer mehr selber gemacht, bin dann, habe selber mit YouTube-Videos angefangen. Irgendwann hat mich dann der Jonathan, Perkix WWE, größter deutscher Wrestling-YouTuber, hat mich dann angeschrieben und hat gefragt, ob ich ihm nicht bei seinen News-Videos helfen kann. Und all das hat sich jetzt über 3, 4, 5 Jahre so entwickelt, dass ich mittlerweile dann eben den Podcast-Kanal von Spotfight betreue. Und ich glaube, wir lesen uns so seit 2, 3 Jahren, weil ich habe dich nie deabonniert oder dir irgendwo entfolgt, sondern folge dir eigentlich an sich schon seit Jahren, aber irgendwie sind wir da ein bisschen aktiver in die Kommunikation gegangen. Du hast mehr Sachen von mir gelesen, hast dann auch mal Fragen gestellt, was Wrestling angeht und so haben wir dann doch irgendwie wieder zueinander gefunden und ich muss sagen, deswegen, auch wenn es immer so ein bisschen abgedroschen klingt, ist es für mich auch so eine kleine Ehre, so ein kleiner Fanboy-Moment, dass ich dann tatsächlich jetzt auch von dir eingeladen worden bin, dass ich jetzt hier mit dem Herrenspielzimmer teilnehmen darf. Und ja, gucken wir mal, was wir noch draus machen.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich aktuell sehr viel mehr von dir profitiere als du von mir. Ganz kurze Frage, bevor Enkles wieder so raus ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Enkles mit Wrestling
überhaupt nichts
anfangen kann.
ganz furchtbar.
Also ohne irgendwas davon vorher zu wissen, aber ich glaube, dass das deinem kompetitiven Mindset, dass es damit nicht zusammenpasst. Sehe ich richtig, ne? So geskriptete.
Ja, da bin ich raus. Ja, okay. Als ich rausbekommen habe als Kind, dass es gescriptet ist, war ich sofort weg. Habe ich gesagt, könnt nicht mal, ich gehe weiter.
Aber du hast es als Kind schon geguckt, so die große Zeit mit Hulk Hogan und so?
Nein, ich habe es irgendwann rausbekommen halt, aber okay. Ich habe es auch vorher nicht. Ich meine, es ist ja nicht so groß in Deutschland. Also nicht so groß. Ne? Es läuft ja nicht jetzt irgendwie im Nachmittagsprogramm.
Nee, jetzt nicht mehr. Aber es gab mal in Deutschland auch eine richtig große Zeit, ne?
Also mit Hogan und Co. wahrscheinlich. Als Kind hatte ich auch noch irgendwas, hatte ich mal mit Hulk Hogan und Co. Aber nee.
Also das kann wahrscheinlich Tobi besser beantworten als ich. Also ich, so subjektiv, ne, als ich in München war und ich würde sagen, dass die Hochzeit des Wrestling so Ende der 90er war in Deutschland.
Ja,
da das gab kommt es, auch hin. Genau, da gab es dieses, also ich habe ja für die größte deutsche Wrestling Hotline gab es ja damals noch, wo man anrufen konnte, 990er Nummer, unglaublich viel Kohle zahlen musste. Da war ich ja bei dieser World of Wrestling Hotline mit den ganzen bekannten Leuten dabei, damals für die WCW. Und die haben mich dann eingeladen, irgendwie, pass mal auf, irgendwie der Wrestling-Boom in Deutschland ist so groß. Es gab ja neben Premiere damals dieses DF1 und die hatten halt einen eigenen Wrestling-Sender. Das war so, glaube ich, die Hochzeit. Und da habe ich halt, genau, da war ich halt der erste deutsche ECW-Kommentator zusammen mit Lenz Retzer, das weiß ich noch. War auch eine interessante Zeit, da war ich irgendwie so ein Dreivierteljahr in München, hatte aber keinen Bock mehr irgendwie, weil das mir da nicht so gefallen hat in dieser Redaktion. Aber also da war Wrestling auch in Deutschland so vergleichsweise, also sagen wir zumindest, war die größte Zeit, würde ich sagen, oder?
Würde ich auch so unterschreiben. Was ich gerade aus meiner Perspektive so spannend finde, das war ja eine Zeit, da, also als Wrestling groß war, war ich irgendwie 1-2 Jahre alt oder so. Ich
krass. Bin
tatsächlich, 97er Jahrgang. Entschuldigung an alle, die sich jetzt alt fühlen. und ich habe halt davon erstmal gar nichts mitgekriegt. Ich selber bin beim Wrestling irgendwann so 2007, 2008 dann eingestiegen. Da war es für mich eine große Sache. Da war es in der Schule irgendwie auch ein Thema. Und dann als irgendwie alle so ihre Connection verloren haben zum Wrestling, so 2010, 2011, bin ich halt dran geblieben. Das hat in erster Linie mit einem Superstar zu tun. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch drüber reden, aber ich bin jetzt gerade dabei, diese ganzen Zeiten von früher auch nachzuholen. Wir haben einmal ein Retro-Format bei uns, was wir eben machen, wo wir quasi wirklich jede Woche des Monday Night Wars, also der absoluten Hochzeit von 95 bis 2001 durchgehen, als zwei große Programme nebenher liefen parallel. Und ich bin ja tatsächlich mittlerweile auch sehr viel in Kontakt mit Mike Ritter, der ja auch damals bei der WCW sehr viel kommentiert hat, der heute eben auch bei AEW kommentiert mit dem guten und geschätzten Kollegen Günther Zapf. Ja. Und genau.
Den habe ich doch kennengelernt im Studio, als die WWE aufgenommen haben.
Genau.
Unglaublich netter, bodenständiger Typ, im Gegensatz zu, wie heißt der andere, Carsten Schäfer. Das war ein so arroganter Typ, das war unfassbar.
Es gibt, ich muss mich etwas diplomatisch verhalten, aber ich sag mal so, deine Meinung ist zumindest nicht exklusiv. Also ich habe Mike ja mittlerweile auch schon selber getroffen und der hat mir ja vor ein paar Wochen, war er hier am Start und hat mir einen Pappaufsteller überreicht.
Und da
habe ich ein bisschen mit ihm gequatscht und einfach ein super lässiger Typ. Generell, wir haben ja auch, wir nehmen ab und zu mal ein paar Podcasts miteinander auf und er ist jemand, der wirklich einfach super professionell im Umgang ist, der auch super herzlich einfach ist im Umgang, die aber auch viele Sachen erklären kann, die jetzt gerade ich zum Beispiel dann gar nicht von früher verstanden habe. Einfach auch, wie sind Sachen hinter den Kulissen abgelaufen? Also habe schon sehr viele Dinge dann eben gelernt über den Zeitpunkt, ja, als ich noch nicht geboren war. Und Mike ist da jemand, der da richtig geile Insights geben kann.
Ja, genau. Mike kam genau nach mir irgendwie, als ich da irgendwie bei DF1 und bei Krapp hieß der, glaube ich, das war der Produktionschef da, da aufhörte, kam Mike Ritter danach. Spannend. Auch. Ja, ich habe den leider nie kennengelernt, aber ich höre auch nur Gutes von ihm. Ist auch egal. Ganz kurz, bevor wir das, du hast es jetzt ein paar Mal angeteased. Ich glaube, die Leute, wie gesagt, wir haben viele Wrestling-Fans in meiner Community. Also ich verfolge dein Zeug ja auch irgendwie. Es gibt auch, also keine Ahnung, gibt's wahrscheinlich schon Aber so eine richtig geile deutsche Seite irgendwie, wo man alle News kriegt und so weiter. Ich habe eine Zeit lang Moonsault verfolgt. Das war aber sehr, ja, keine Ahnung, sehr, ich will nicht sagen unzuverlässig. Ich steig da auch durch die Seite gar nicht mehr durch. Und wenn ich jetzt irgendwas gucke, gucke ich bei euch. Kannst du kurz erklären, was du so machst, wo man das findet und so weiter, für die Leute, die jetzt irgendwie gehuckt sind. Mega, Alter, was ich hier raushau.
Ja, die Leute, die dann jetzt was zu mir noch rausfinden wollen, die werden diesen Wortwitz spätestens dann verstehen. Und die, die den Gag jetzt schon kennen, die haben sich jetzt schon gefreut. Ja. Also, was machen wir im Endeffekt bei Spotfight? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Jonathan kam irgendwann auf mich zu. Wir haben damals bei Wrestling News Deutschland, 2016, 2017 war das, gab es einen Kanal, der hatte irgendwie 20.000, 30.000 Abonnenten. Und Jonathan hat dort alle zwei, drei Tage so ein 2-Minuten-News-Video hochgeladen. Einfach, was passiert gerade in der Wrestling-Welt? Undertaker hat sich am Knöchel verletzt, keine Ahnung. Einfach solche kurzen Videos. Und hat dann eben Verstärkung gesucht, weil er gesagt hat, ey, ich würde das gern täglich machen. Und kam deswegen auf mich zu. Und wir sind dann zwei Menschen aufeinander getroffen, die merken, wenn etwas funktioniert, oh, wir können das noch besser, wir können das noch größer machen. Und dann haben wir uns gesagt, lass uns das Ganze von Wrestling News Deutschland ein bisschen mehr zu einer Marke machen. Und dann haben wir uns dann eben dafür entschieden, wir machen jetzt wirklich ein großes Ding mit Spotfight. Und wir erweitern das Ding eben auch erstmal um eine Website zum Beispiel. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann überlegt, weil wir irgendwie jedes Jahr haben wir einmal so einen Schub, so einen Tatendrang, wo wir sagen, was können wir jetzt besser machen, haben wir dann, ich glaube 2018 haben wir dann angefangen zu planen, einen eigenen Podcast-Kanal eben noch aufzumachen, weil die Podcasts liefen bisher dann immer beim Jonathan und wir haben dann gesagt, auch weil er immer weniger Zeit hatte, haben wir gesagt, komm, wir machen den eigenen Podcast-Kanal und den haben wir dann 2019 aufgemacht. Der ist jetzt dann schon gut gewachsen und gedeiht mit, ich meine, auf YouTube sind es jetzt über 12.000 Abonnenten. Wir waren schon wirklich bei den Spotify-Charts relativ weit oben mit dabei und ich bin quasi jetzt derjenige, der den gesamten Podcast-Kanal betreut. Bei den News-Videos spreche ich jetzt nicht mehr mit. Da haben wir mittlerweile auch andere Leute gefunden und man muss sich das wirklich so vorstellen, es sind da nicht irgendwie Jonathan und ich, die dann alles machen. Absolut nicht. Also wir sind die, die das alles so ein bisschen überwachen. Aber wir haben mittlerweile ein Team von über 15 News-Redakteuren beziehungsweise wirklich im Hintergrund 10, 15, 20 Menschen, die sich auch beim Podcast-Kanal darum kümmern, weil wir übernehmen auch nicht mehr jeden Upload, so wie das früher war, sondern wir sagen, damit wir auch die Frequenz und so weiter sicherstellen können, wir nehmen das auf und dann geht das aber zum Beispiel in eine Postproduktion, wo sich Leute um Thumbnails kümmern, um Upload kümmern.
Ich unterbreche dich mal eben ganz, weil wir nicht so viel Zeit haben, es ist ein bisschen unhöflich, es tut mir leid, Tobi. Also ich fasse zusammen, ihr habt einen YouTube-Kanal, du hast eine Spotify ist eine News-Seite, da war ich schon oft drauf. Ihr habt einen Podcast. Das sind so die drei Säulen der ganzen Sache, oder?
Richtig. Bremst mich, wenn Gut. ich zu schnell bin.
Ja. Und ihr habt, habe ich gesehen, und das finde ich eigentlich am spannendsten von der ganzen Sache, schreibst auch noch für Bravo Sport. Wie bist du denn da reingekommen?
Ich habe nach meinem Studium habe ich ganz einfach überlegt, wie mache ich denn jetzt weiter? Also ich habe dual studiert, Journalismus, Unternehmenskommunikation und habe dann zwei Bewerbungen rausgeschickt nach dem Studium. Eine an den Kölner Stadtanzeiger und eine an ein Redaktionsbüro hier in Köln. Und Kölner Stadtanzeiger ist dann leider nichts geworden, weil ich in der letzten Runde gegen eine Kommilitonin ausgeschieden bin. Das ist eine lange Geschichte, aber das ist tatsächlich so. Und genau, deswegen bin ich dann im Redaktionsbüro gelandet, wo ich dann jetzt eben viel für Bravo Sport mache und mittlerweile auch noch viele andere Aufgaben übernehme, mich mit Leichtathletik befasse, was ich vorhin zum Beispiel noch nicht gemacht habe. Aber genau, also dort hat sich meine journalistische Tätigkeit jetzt hinbewegt.
Okay, also machst du das hauptberuflich, also das ganze Repertoire, also Spotify, die ganzen Säulen und Bravo, oder hast du noch andere hauptberufliche Tätigkeiten? Also bist du quasi Journalist?
Ich bin hauptberuflich angestellt in dem Redaktionsbüro, wo ich eben für viele Magazine schreibe. Also im Moment ist es noch eine Volontärsrolle, die wird sich dann aber bald upgraden, sage ich mal. Und Spotfight ist tatsächlich eigentlich voll nebenbei. Also zusätzlich zu einer 40-50-Stunden-Woche setze ich mich pro Woche auch noch mal 15 bis 20 Stunden hin und kümmere mich um Spotfight.
Klingt anstrengend, aber ist ja auch geil, weil es ja dein Hobby ist irgendwie, ne? Passt ja dann eigentlich ganz gut zusammen, ne?
Fühlt sich nicht an wie Arbeit, ja.
Was ihr macht und was finde ich auch echt geil, ich habe beim letzten Mal das sehr zelebriert, beim letzten AEW Pay-Per-View, da habe ich in den Comments auch, in dem Twitch-Chat auch irgendwie wild geschrieben, du hast mich aber leider ignoriert, wahrscheinlich, weil du einfach so viele Sachen auf einmal machen musstest, aber was ich echt geil finde und was ich persönlich auf Twitch so auch noch nicht erlebt habe, ist, dass wenn ein großer Pay-Per-View ansteht, ihr quasi in einer Dreierbesetzung das Ganze live castet, begleitet, kommentiert. Mit Herrn Flöter oder so heißt der Typ,
genau,
zusammen.
Genau.
Und das fand ich eigentlich ein geiles Konzept, weil das ist eine Sache, auf die ich immer Bock hatte. Irgendwie, wenn ein großer Wrestling-Pay-Per-View kommt, dann ist man so ein bisschen immer mitten in der Nacht und man ist so ein bisschen alleine, so mi. Aber dann mal irgendwie so ein Twitch-Kanal zu haben, in Deutsch, der das mit einem so zelebriert, irgendwie das mit einem zusammenschaut und ihr achtet auch darauf, dass das alles synchron ist mit dem Bild, weil zeigen dürft ihr natürlich nicht, sonst sagt die WWE oder wen immer ihr da denkt, ja, hier, der Kanal ist zu. Aber das Konzept finde ich halt ganz interessant. Wie seid ihr darauf gekommen? Macht ihr das regelmäßig?
Also wir haben tatsächlich einfach letztes Jahr zu Double or Nothing, also irgendwie im Spätfrühling, Anfang Sommer oder so, habe ich einfach dem Alexander Flöter, der tatsächlich Wrestling-Promoter ist, von der deutschen Promotion, die nennt sich Pro Wrestling. Und ich habe dann einfach zu ihm gesagt, weil er hat einen Twitch-Kanal gehabt und ich habe gesagt, ey, jetzt erster Pay-Per-View wieder, weil das war das erste Mal, dass wieder Fans dabei waren. Und hab gesagt, ja, wollen wir den eigentlich mal auf Twitch live gucken, weil es war ein Hype da und es war von Samstag auf Sonntag, viele Leute hatten Bock. Und dann hat er gesagt, ja, gut, dann machen wir das mal. Und dann waren wir überwältigt davon, wie irgendwie 200-300 Leute mit uns das Ding in der Nacht geschaut haben. Und seitdem ist es tatsächlich so, dass der Herr Flöter auf seinem Twitch-Kanal, wir machen das mittlerweile zu SmackDown regelmäßig von Freitag auf Samstagnacht und eben auch fast zu allen Pay-Per-Views, dass wir uns dann da hinsetzen und das eben mit den Leuten zusammen schauen.
Richtig geil, finde ich das. Gucke ich auf jeden Fall auch wieder rein. Ganz kurz irgendwie, um Enkles auch wieder ein bisschen in die Diskussion mit zu holen.
Der Arme.
Wo, ja gut, er interessiert sich halt gar nicht dafür. Ne? Aber wo liegt für dich die Faszination? Also ich werde das auch immer gefragt und ich kann es auch nie so richtig beantworten. Bei mir ist es eher so der Gossip und das Entertainment, weil man über die Jahre natürlich an Wrestling, gerade was die WWE angeht, wirklich alles gesehen hat und auch wirklich wenig gewohnt ist. Aber warum interessierst du dich dafür? Was ist für dich die Faszination, geskriptetes Sport-Entertainment zu gucken?
Ich freue mich ja schon mal, dass ihr beide sagt, geskriptet und nicht gefaked, weil das ist dann immer der Unterschied, den ich zum Beispiel am Anfang mache. Ich glaube, was mich auch einfach als Kind fasziniert hat, war zum einen einfach dieses Happening, wenn du zum Beispiel so eine WrestleMania siehst, wie da irgendwie 80.000 Leute in einem Stadion hängen und Feuerwerk und krass und Butts und dann kommt eben dazu, wenn gute Storylines erzählt werden, dann bist du auf einmal emotional investiert. Es ist nicht viel anders als eine Serie, finde ich zum Beispiel. Und wenn du da Charaktere hast, die dich wirklich fesseln, wie das bei mir zum Beispiel eben 2011 bei CM Punk der Fall war, dann bleibst du dran. Dann sind das für dich halt wirklich, ja, fast Idole. Das sind halt Superstars. Und ja, wie andere halt sagen, ich gucke jede Serie von meinem Lieblingsschauspieler, gucke ich dann halt jede Wrestling-Show. Und das ist einfach so diese Faszination, dieses Larger-than-Life-Happening, was mich dann eben dran gefesselt hat.
Okay. Vielleicht noch ganz kurz irgendwie. Ja, die WWE, also ich verfolgt die seit 1998, WrestleMania 6 war mein erster Pay-Per-View, also wirklich, wirklich lange. Und ich weiß nicht, ob das subjektiv ist, aber gefühlt hat sich die Qualität dieser Wrestling-Liga irgendwie immer weiter verschlimmert, muss man fast sagen. Also, ich gucke zwar immer noch so ein bisschen, wenn ich Zeit habe und die Pay-Per-Views auch, aber ja, ich bin, also, keine Ahnung. Und was man so hört in den Kulissen irgendwie, wie schlecht die Wrestler behandelt werden, wie schlecht sie bezahlt werden, dass sie irgendwie quasi Freelancer-Verträge haben und so weiter. Das ist ja eigentlich eine furchtbare Entwicklung. Und dann kommt so eine neue Liga wie die AEW irgendwie und sagt, wir machen das jetzt anders. Bei uns werden die Wrestler fair bezahlt, irgendwie werden krankenversichert, irgendwie, wenn sie irgendwelche Folgeschäden haben, was ja bei Wrestling immer oder sehr oft passiert, dann irgendwie stehen wir dafür gerade. Das heißt, eine völlig andere Art. Und viele Leute gehen dahin irgendwie auch, wenn sie vielleicht dann weniger verdienen und die sind ja im Aufwind irgendwie. Das ist natürlich chorlastiger, finde ich persönlich, AEW. Mir sind die Matches teilweise echt ein bisschen zu lang. Einfach wahrscheinlich, weil ich WWE geschädigt bin. So eine Stunde so ein Wrestling-Match gucken irgendwie, wo im Prinzip, jetzt sag ich mal ganz fies, immer das Gleiche passiert. Irgendwie da bin ich dann schon so ein bisschen gelangweilt. Aber da gibt's halt so viel Talent und so viele geile Leute, auch am Mic irgendwie, dass ich das unfassbar abfeiere und das jetzt auch wirklich aktiv verfolge. Und sogar hier bei Fight, dank deines Hinweises und deines Guides, muss man ja fast schon sagen, du mir geschickt hast, auch das mit per VPN verfolge. Wie siehst du diese Entwicklung?
Also auch hier bremst mich, ne? Weil ich könnte jetzt hier ich könnte jetzt 3 Stunden reden. Ich versuch's kurz zu machen.
Ja.
AEW, AEW, All Elite Wrestling ist, glaube ich, einfach gerade so der Zufluchtsort aller, die von dieser Vermainstreamung, furchtbares Wort, die einfach von diesem, ne, von diesem Weg, den WWE eingeschlagen hat, weg vom Pro-Wrestling hin zu reinem Sports-Entertainment. Die Leute, die da keinen Bock mehr drauf haben, die sind jetzt bei AEW unterwegs. Das sind die, die Wrestling damals in Hochzeiten gefeiert haben mit der WCW, die es 2004, 5, 6, 7 gefeiert haben. Aber mittlerweile ist WWE ja wirklich, man sieht sich ja nicht mehr als Wrestling-Unternehmen, sondern man sieht sich ja einfach als TV-Produktionsfirma und als Unterhaltungsfirma. Und das sind halt die Unterschiede. Man muss aber trotzdem sagen, WWE geht's finanziell so gut wie noch nie zuvor. Also der Laden macht so heftige Umsätze. Wir besprechen das ja auch beim Podcast-Kanal, viermal im Jahr die Quartalsberichte. WWE geht's finanziell so gut wie noch nie zuvor. Die Quoten sind allerdings
unglaublich auch, eigentlich.
Ja. Die Quoten sind auch so schlecht wie noch nie, aber das hat viel einfach mit der
Dynamik. Aber wo holen die die Kohle dann rein, wenn die Quoten so schlecht sind?
Womit verdienen das? Das hängt einfach viel mit der Dynamik im TV-Business zusammen. Das heißt, es wandert immer, also dass die TV-Quoten sinken, ist ja jetzt keine Entwicklung, die nur bei WWE so ist, sondern das ist ja ein genereller Trend. Aber sie haben immer noch, gemessen im Vergleich mit anderen, sind sie immer noch, gerade von den Sportsendungen, sind sie mit das TV-Programm, was die meisten jungen Zuschauer erreicht. Da gibt's immer so eine Hauptzielgruppe, 18 bis 49. Und in diesem Wert sind die Sendungen von Raw und SmackDown jede Woche immer noch mit unter den, ja, mindestens Top 5 eigentlich. AEW hat's geschafft, jetzt, die gibt's jetzt seit 3 Jahren ungefähr, hat's zumindest auch geschafft, am Mittwoch relativ regelmäßig in den Top 10 auch Top 5 zu landen, was zeigt, ey, okay, die haben's auch schon relativ weit geschafft. Das einfach nur zu der Quotendynamik und zur Entwicklung des WWE-Produkts selber. Ich als jemand, der es jetzt seit 2007, 2008 verfolgt, es ist nicht so schlecht wie eh und je. Ich glaube, 2017, 2018 war so eine Phase, wo ich am meisten abgekotzt habe. Mittlerweile, ja, bin ich auch so ein bisschen entemotionalisiert, muss ich sagen. Man fühlt nicht mehr ganz so mit und nimmt Sachen, die mich früher richtig emotional getriggert haben, nehme ich jetzt auch einfach mit so einer Whatever-Geste hin. Und für mich ist aber rein inhaltlich, für wirklich Wrestling-Puristen, Pro-Wrestling-Puristen ist AEW gerade die Anlaufstelle, weil dort wird immerhin versucht, ein logisches Wrestling-Programm auf die Beine zu stellen. Bei WWE ist es im Endeffekt so, wenn sie Bock haben, kann da auch noch mal was Geiles bei rumkommen, absolut. Aber im Endeffekt kann es auch so laufen, dass sie auch einfach nur irgendeine Sache hinrotzen, weil für die geht es darum, Content zu produzieren und nicht die Fans in erster Linie glücklich zu machen, weil das Geld bekommen sie durch TV-Verträge und nicht durch Fans.
Spannend. Gut, abschließend zum Thema Wrestling vielleicht noch eine Sache irgendwie. Hook, wenn ihr es nicht verfolgt, ihr Lieben da draußen, Hook ist der Sohn von Taz. Wusste ich, habe ich auch übrigens durch dich erst erfahren, durch deine Seite und durch deine Tweets, war mir auch so nicht klar. Unglaublich jung, unglaublich smart, irgendwie, du bist ja ein Riesenfan von dem. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Hook.
Tatsächlich sagen einige, ich hätte den Hype gerade in Deutschland zumindest losgetreten. Also Hook ist der Sohn von Taz, einem Wrestler, der gerade in ECW-Zeiten sehr erfolgreich war, auch in den 90ern und der auch bei WWE dann auch mal am Start war. Und der ist eben jetzt bei AEW, nicht als Wrestler, sondern in erster Linie als Manager und Kommentator. Und sein Sohn Hook ist halt im Moment sehr, sehr gehypt. Der hat im Endeffekt, kann man sich das vorstellen, das ist einfach so ein, es ist ein Internet.
Was mit Goldberg verglichen, das fand ich spannend.
Insofern, also ein Schritt nach dem anderen, am Anfang war er quasi einfach nur da und da hieß es hier, das ist übrigens Taz, hat seinen Sohn mitgebracht und das war einfach so ein Typ in so einem Hoodie, der halt Chips gegessen hat, so eine Bauchtasche, so ein bisschen einfach so, wie halt Jugendliche heute rumlaufen, ne? Und der hat eigentlich im Endeffekt ein Jahr nichts weiter gemacht, als rumzustehen. Und irgendwann hat er angefangen, dann auch mal hier und da ein paar Leute über die Hüfte zu schmeißen und so weiter und hat die durch die Luft geworfen. Und dann haben die Leute auf einmal gesagt, ey geil, wenn er was macht, dann sieht das richtig gut aus. Und dann hat er tatsächlich eben nach eigentlich einem Jahr wenig bis gar nichts tun, hat er sein erstes Match bestritten, Ende 2021. Und die Leute haben das so krass gefeiert. Also das hat auf YouTube innerhalb von ein paar Tagen die Millionen Views geknackt. Und mittlerweile ist halt wirklich so ein Hype entstanden, weil der Charakter von Hook halt einfach so nahbar ist. Der Typ kommt raus, gibt halt einen Scheiß auf alles, macht irgendjemanden kaputt und geht. Und das ist halt als 5-Minuten-Act was, was gerade richtig, richtig gut ankommt. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich war halt jemand, der mit Hooks erstem TV-Auftritt quasi schon gesagt hat, was ein geiler Typ. Und deswegen führen heute dann viele diese Hype-Entwicklung, zumindest in Deutschland, dann auf mich zurück. Und der Mike Ritter, weil wir ihn vorhin angesprochen haben, ich habe ja gesagt, er war in Köln, der hat mir tatsächlich einen großen Hook-Aufsteller gebracht, einen großen Pappaufsteller, der jetzt bei mir steht. Und das geht so weit, dass ich wirklich Postzusendungen bekomme mit Hook-Shirts. Ich habe jetzt ein eigenes Hook-Artwork bekommen, was ich jetzt mir hier an die Wand hängen konnte, was jetzt hier mit im Set hängt. Also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es da hingeht. Und mit Goldberg, deswegen der Vergleich. Goldberg war Ende der 90er ein Wrestler, der kam raus, 3 Minuten, hat gewonnen. Auch auf unterhaltsame Art und Weise. Die Leute haben gefeiert und ist wieder gegangen. Und er war halt ziemlich cool dabei. Und Hook ist auch das, mit dem Unterschied, dass er von seinen wrestlerischen Fähigkeiten für viele Experten schon jetzt als deutlich besser gilt. Und Goldberg hat damals irgendwie über 100, also 194 Matches oder so am Stück gewonnen. Eine geschönte Serie, bevor er dann das erste Mal verloren hat. Und jetzt im Moment, ich habe den Vergleich mit Goldberg gezogen, weil ich sage, naja, Hook kann eigentlich im Endeffekt auch so viele Matches am Stück gewinnen. Wenn der Act funktioniert, muss er auch gar nicht mehr machen. Das ist ein Internetphänomen. Und solange die Welle da ist, sollte man sie mitnehmen.
Ah. Ja, ich kann mich erinnern, als die große Zeit von Goldberg war, hieß es ja irgendwie, ja, Kopie von Austin. Das war auch ganz lustig. Also, ja, aber gut, die Faszination war halt seine Serie, ne? Who's Next? Gut, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Das wäre ja auch so ein Ding, gegen den CM Punk vielleicht mal verlieren könnte, um ihn ganz groß aufzubauen. Die Frage ist halt, ob das nicht noch schon ein bisschen zu früh ist. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Irgendwie, ich glaube, die werden den, wenn sie schlau sind, sehr behutsam aufbauen. Machen die Fußballer ja auch so mit jungen Leuten, ne? Also kann ja mal ein ganz großer werden. Gut, jetzt wechseln wir mal das Thema, damit der Claes hier nicht einpennt. Und ich möchte mit euch über du hast gerade gestreamt und bist ein bisschen platt. Ich möchte mit euch über Novak Djokovic sprechen. Das ist auf meiner Liste und als Bravo Sport Redakteur denke ich, dass du da auch was zu sagen hast. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so hundertprozentig sicher, was da abgelaufen ist. Claes, hast du die ganze Sache verfolgt?
Ja, so ein bisschen, aber
so ein bisschen, ja, ich auch wirklich. Genau, also grundsätzlich ist es so, Novak Djokovic ist der beste Tennisspieler der Welt, Nummer eins der Weltrangliste, letzte Saison 3 von 4 Grand Slam Turnieren gewonnen, im 4. knapp im Finale verloren. Der ist outstanding, ne? Das ist einer der besten Tennisspieler aller Zeiten vielleicht sogar, auf jeden Fall seiner Generation. Unglaublich erfolgreicher, guter Typ. Das Problem ist, irgendwie, er ist nicht geimpft. Hatte angeblich am 17. Dezember Corona und meint jetzt irgendwie, er ist genesen und möchte in Australien einreisen für die Australian Open, die jetzt anstehen, das erste große Grand Slam Turnier des Jahres. Das Problem ist, Australien lässt keine ungeimpften Leute rein. Er hat jetzt eine Ausnahmeregelung gestellt oder eine Genehmigung dafür. Die wurde ihm zuerst erteilt, scheinbar. Er ist dann angereist und wurde dann irgendwie, weil es öffentlich sehr viel Widerstand dagegen gab, irgendwie durfte er nicht so richtig einreisen, sondern wurde irgendwie in so einem Hotel zwischengeparkt und versucht jetzt die Genehmigung zu bekommen. Man musste aber noch differenzieren, weil diese Ausnahmegenehmigung hat er wohl von dem Staat bekommen, wo die Australian Open ausgetragen werden. Das heißt nicht von Australien oder der Regierung, die dafür zuständig sind. Genau das habe ich noch nicht so hundertprozentig verstanden. Scheinbar gibt es da unterschiedliche Behörden, die dafür zuständig sind irgendwie und die auch wohl nicht sich sehr gut ausgetauscht haben. Klingt für mich immer so, oder für mich war es auf den ersten Blick so ein bisschen so, ja, warum gibt man ihm denn erst irgendwie so die Erlaubnis, dann reist er an und dann gibt's irgendwie Widerstand in der Bevölkerung oder auch international und dann sagen die auf einmal, ja, jetzt darfst du doch nicht rein. Aber scheinbar waren das 2 unterschiedliche Behörden, die ihm das gegeben haben. Wie dem auch sei, es läuft jetzt, also er ist abgewiesen worden, die Anwälte klagen, es läuft, glaube ich, zu diesen Stunden gerade irgendwie ein Prozess. Und es geht wohl vor allen Dingen darum, irgendwie um den Test, den er am 17. Dezember gemacht hat, ob der in irgendeiner Weise offiziell war und also darauf basierend dann, wenn er dann wirklich Corona gehabt hat und der Test wirklich anerkannt ist, ist er halt genesen und dann dürfte er vielleicht mit Ausnahmegenehmigung einreisen bzw. spielen. Es ist alles ein bisschen wirr, irgendwie in den Medien wird oder in den sozialen Netzwerken wird Novak Djokovic sehr, sehr hart kritisiert. Erinnert so ein bisschen an den Fall Kimmich auch, ne, ungeimpft und so weiter. Das ist ja in dieser Zeit so, dass es da sehr schnell, ja, Exempel statuiert wird, kann man gar nicht sagen, aber dass da auf jeden Fall sehr, sehr große Kritik hagelt, weil er natürlich auch eine Vorbildfunktion hat, jada, jada. Das ist halt nun mal so. Jetzt fangen wir mal bei Enkles an. Wie siehst du die ganze Sache aus deiner Sicht?
Ach, keine Ahnung, das interessiert mich einfach nicht sonderlich.
Okay.
Dann sitzt er jetzt halt in Australien rum. Also, weiß nicht, ich finde das Thema so langweilig, weil
okay.
Ich meine, das hatten wir schon 10-mal mit anderen Sportlern. Wir wissen, dass einige Sportler der Welt nicht geimpft sind. Jetzt hat Australien halt Scheiße gebaut, offenbar, weil irgendwie die sich nicht einigen. Und jetzt macht er sich halt zum Märtyrer. Ich weiß nicht, ob man ihm so viel Aufmerksamkeit geben muss dafür.
Okay. Ich habe gedacht, dass, weil du ja solche Sachen immer sehr verfolgst, habe ich gedacht, dass du da noch.
Ja, aber das Kimmich hat mich schon genervt ohne Ende. Das hatten wir auch schon diskutiert. Ich finde das so unbedeutend. Das ist seine eigene Entscheidung und dann muss er aber halt auch mit den Konsequenzen leben. In dem Fall jetzt halt in Australien offenbar. Und ich meine, Australien hat eine No-Covid-Strategie. Die haben ja versucht, wirklich das ähnlich wie Neuseeland zu machen. Die wollten ja auf null Cases runter und haben halt die gesamten Grenzen dicht gemacht in der ersten Welle oder was auch immer. Und haben ja teilweise Melbourne komplett lockdown, also wirklich komplett lockdown wegen 100 Fällen, so China-Style, ne? Die Chinesen machen das ja seit Anfang der Pandemie. Hat halt nicht geklappt, jetzt haben sie eine 1000er-Inzidenz. Aber die waren halt relativ strikt und die haben auch unterdurchschnittlich viele Todesfälle, wenn mich nicht alles täuscht. Also es hat so teilweise geklappt, aktuell wegen Omikron wahrscheinlich geht's kaputt, aber die haben halt eine sehr straffe Regelung. Ja, und wegen Djokovic jetzt, keine Ahnung. Ich meine, der ist offenbar ein Impfgegner, was will man tun? Ne?
Ja,
ich glaube, in Osteuropa ist es auch sehr verbreitet, was ich auf Twitter zumindest davon mitbekommen habe, dass da so, ja, die haben noch mehr Querdenker als wir, wie es aussieht, von daher.
Okay, krass. Ja, schön zusammengefasst, kurz und schmerzlos. Ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich. Boris Becker hat also mal was Vernünftiges gesagt. Das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Der hat nämlich gesagt, ja gut, für ihn wäre es schlau. Irgendwie, wir hätten das Problem, wenn er sich einfach impfen lassen würde. Irgendwie, von daher, wenn er seine Karriere weitermachen will, sollte er sich vielleicht impfen lassen. Sonst könnte es da überall Probleme geben. Ne? Also das ist genau das, was du sagst. Wenn man sich nicht impfen lassen will, muss man halt auch als Sportler mit den Konsequenzen leben. Ne? Warum sollen die immer eine Extrawurst kriegen? Ich bin gespannt, was Tobi dazu sagt.
Ich hoffe mal, er ist schlau genug, um nicht das zu machen, was, wir sind ja beide Werder-Fans, was der Kollege Markus Anfang gemacht hat. Der hat sich ja irgendwann dann gedacht, ach komm, das mit der Impfung, das kann man sich ja bestimmt auch ausdenken und hat sich ja das gefälschte
Zertifikat. Der hat jetzt gestanden, hast du das mitgekriegt? Und der, ja, also die drohen jetzt fünf Jahre Gefängnis, weil der hat noch irgendwie mit seinem gefälschten Impfausweis irgendwie in Köln Karneval gefeiert hat,
ja,
ne?
Ja, also das ist wirklich, keine Worte, ich brauche man gar nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, Djokovic ist schlau genug, das jetzt nicht zu tun. Er ist ja, wenn man einfach sich, also man muss halt auch hier, es ist halt so oft, also was den Sport angeht, einer der besten aller Zeiten, wenn man sich halt anschaut, was macht der Mensch neben dem Platz. Und darauf kommt es in dieser ganzen Debatte halt nun mal jetzt an. Was macht er neben dem Platz, ist ja generell jemand, der eher sich wissenschaftskritisch positioniert. So, das kann er machen, das ist in Ordnung, aber ich muss dann sagen, ich finde jetzt, brauchst gar keine allzu große Diskussion, weil warum muss man jetzt bei ihm, nur weil er ein guter Tennisspieler ist, eine Ausnahme machen? Wenn es heißt, du kommst nur ins Land unter bestimmten Bedingungen und er erfüllt diese Bedingungen nicht, dann kann er an diesem Event nicht teilnehmen. Also Punkt. Und dann ist gut. Und dann entweder er lebt damit und sagt, gut, dann kann ich halt jetzt nicht mehr alle Turniere spielen, oder er sagt, naja, dann impfe ich mich halt jetzt. Das fände ich auf jeden Fall die simplere Variante, anstatt dann jetzt irgendwie rumzutun mit vermeintlich vielleicht sogar einem Test, der gefälscht sein könnte, damit er einen genesenen Status annimmt. Also das sind halt Sachen, damit, finde ich, reißt er halt sein sportlich aufgebautes Vermächtnis einfach nur ein, um's kurz
zu fassen. Den mag ja keiner. Viel einreißen kann irgendwie er eh nicht. Auf so viel, dass er ja eh schon immer ein, Gott, keiner mag Djokovic, sind wir doch ehrlich. Ist halt ein toller Spieler, aber ich meine, wenn du in der gleichen Generation wie Nadal und Federer spielst, dann weißt du, wo die Sympathien liegen.
Ja,
ist ein bisschen arschkalt. Aber das ist auch genau das, was du sagst, Clays. Also deshalb ist wahrscheinlich auch die sozialen Medien so kritisch. Der scheint auch menschlich irgendwie, ja, da ist wieder das Stichwort so ein bisschen Gottkomplex und was man so hört. So von wegen, ja.
Immer
ja,
so.
Ja.
Der wurde auch lange in Wimbledon nicht richtig zelebriert und Co. Ich meine, die lieben ja auch Federer, von daher, was will man tun? Aber der hat ja so viele Sachen gehabt. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, keine spezifischen Sachen, aber der war ja schon, also vor 15 Jahren war der schon unbeliebt. Da haben schon die Kommentatoren im Fernsehen immer gesagt, oh, das mag das Publikum wieder gar nicht. Das ist doch schon seit Jahren so. Und keine Ahnung.
Da sind wir wieder bei den Extrawürsten, ne? Also klar, also auf der einen Seite wird gesagt, ja, irgendwie in der Pandemie haben wir ja nicht viel zu lachen, von daher ist es doch toll, dass es den Fußball gibt. Irgendwie, als jetzt die Bundesliga jetzt an diesem Wochenende wieder losging, habe ich auch irgendwie so ein Cartoon gesehen auf Twitter, irgendwie so von wegen, ja, irgendwie, da sieht man auf dem ersten Bild so die Corona-Welle, die dich ja bei der Wand, die dich ja drückt. Und dann so irgendwie das nette Knuffeltier Bundesliga, was sich dann in den Arm nimmt. Und ein bisschen ist es ja auch so. Auf der anderen Seite wird aber massiv kritisiert, dass die Sportler immer eine Extrawurst bekommen, ne? Und auf der anderen Seite kritisiert die Fußballvereine, habe ich von Watzke jetzt ein Interview gelesen, dass jetzt wieder irgendwie alles dicht gemacht wird, dass sie keine Zuschauer mehr haben dürfen. Und er sagt, ja, wir haben 80.000 passen ins Westfalenstadion rein in Dortmund oder Signal Iduna Park oder wie immer wie das jetzt heißt. Irgendwie, wenn wir 8.000 machen, irgendwie kann jeder irgendwie 10 Meter entfernt sitzen. Wo ist denn das Problem? So. Ist halt so eine Frage, ne? Wo ist es irgendwie Opium fürs Volk? So, und ab wo ist es Extrawurst, wo die Leute sich drüber ärgern? Und im Fall Djokovic kann man das, glaube ich, so sagen. Meiner Ansicht nach hätte von Anfang an, also so Sondergenehmigung hin oder her. Von daher, wenn man sagt, wir lassen nur Geimpfte rein, dann kann Djokovic auch keine Extrawurst kriegen. Der ist nicht geimpft, so, dann kann der nicht einreisen. Punkt. Dass da überhaupt so rumgedingst wird, ist halt.
Es ist ja generell, wenn ich kurz intervenieren darf, ja, was man da auch sagen muss, ist ja jetzt zumindest bei der Situation in Deutschland. Es geht ja dann tatsächlich auch, weil du gerade sagtest, ja, die Sportler. In Deutschland sind es ja tatsächlich wirklich exklusiv die Fußballer. Also da Richtig. Ich ja auch viel mit der Leichtathletik zu tun habe zum Beispiel und auch viel mit Leichtathleten spreche, die mit Wettkampfnachteilen zu tun haben, einfach weil quasi alles abgesagt wird. Also wenn es da einen Stabhochspringer gibt, der irgendwie richtig abreißen will, der hat nicht die Möglichkeiten, da jetzt wirklich an vielen Events teilzunehmen. Und die regen sich dann quasi drüber auf, weil die sagen, wir sind auch Sportler, wir bringen auch übermäßige Leistung. Nur es gucken halt nicht so viele Leute. Warum genau werden dann aber diese Fußballer wieder anders behandelt? Also da geht zumindest auch durch den Sport selber, ist da so ein bisschen einfach so ein Dissens. Die eine Seite fühlt sich benachteiligt, die Fußballer wiederum sagen, naja, was sollen wir machen? Die kann man ja jetzt auch nicht komplett dafür verantwortlich machen. Aber es ist halt, ja, es ist sehr...
Es ist sowieso schwierig. Das ist auch eine falsche Gleichsetzung der Sachen halt auch, die Leute dann immer sagen. Also generell, ich war schon mit der ersten Welle oder nach der ersten Welle dafür, dass die Fußball wieder, da waren wir noch nicht im Podcast, aber Steve hat sich drüber aufgeregt auf seinem Blog die ganze Zeit, das weiß ich noch. Ja. Und ich sagte zumindest zu meinen Viewern zum Beispiel die ganze Zeit, ich finde das absolut okay, weil das Ding ist folgendes. Ich werte, glaube ich, einfach Unterhaltung für... Also dieses typische römische Brotenspieler, ja, Opium, genau, für das Volk. Ich werte das sehr hoch. Ich habe auch gegen die EM nichts gehabt im letzten Jahr. Also ich meinetwegen hätten sie die Stadien nicht voll machen müssen, aber das ist mir egal. Das ist halt die Sache der Briten. Dann ist mir ja Latte, wenn die da unbedingt sich alle anstecken wollen. Aber dass alles stattfindet, finde ich halt bei wichtigen Dingen zumindest richtig. Und das einfach, weil ich das Risiko nicht so groß sehe wie das, was du den Leuten wegnimmst. Ne? Du hast halt eine Pandemie, die Leute sind halt viele haben ihren Job verloren, viele dürfen nicht zum Job, viele sind in Kurzarbeit, viele dürfen halt nicht mehr ins Theater, ins Kino, die dürfen ihre Freunde nicht mehr treffen, deren Lebensqualität ist ja einfach gesenkt. Und alles, was ohne großes Risiko diese Lebensqualität erhöhen kann, ist, denke ich, gesellschaftlich zielführend. Und das ist zum Beispiel Fußball. Ne, weil wir wissen ja alle, gerade in Deutschland wissen wir, dass viele Leute für den Fußball leben. Nimmst du denen das auch noch weg, dann wirst du halt noch mehr Depressionen haben, da wirst du halt noch mehr Unzufriedenheit in der Bevölkerung haben. Ergo, gib ihnen den Fußball, halt mit Geisterspielen. Ist ja wurscht, wie es letztes Jahr gemacht wurde oder wie es jetzt wieder gemacht wird, in vielen Bundesländern zumindest. Ich denke, das ist einfach richtig. Und dass andere Sportarten leiden, liegt nur daran, also nicht nur daran, ich weiß es bei der Leichtathletik, weiß ich es zum Beispiel nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass Eishockey, was einfach nicht beliebt ist in Deutschland, ne? Ich meine, wer geht schon, ja, da hast du halt deine paar tausend Zuschauer, wenn es hochkommt, in der Halle, aber interessiert ja eigentlich keinen Menschen. Und die spielen halt seit Ewigkeiten nicht, oder letztes Jahr zumindest in der Pandemie haben die kaum gespielt, aber das lag nicht daran, dass sie nicht spielen durften, die durften schon spielen, es lohnt sich halt nur finanziell nicht. Weil sie halt hauptsächlich über die Zuschauer leben, ne? Weil die halt wirklich auf die Ticketpreise angewiesen sind in ihrer kleinen Arena. Und wenn die Arena leer ist und du trotzdem die Kosten hast, dann lohnt es sich für die einfach nicht, weil die halt nicht die Millionen Fernseheinnahmen, nicht die Millionen Sponsoren haben. Ja. Und deswegen sagen die, okay, geht alle in Kurzarbeit. Die haben wirklich ihre Eishockeyspieler in Kurzarbeit geschickt, ne? Also, weil es einfach effizienter ist.
Der Unterschied, vielleicht der kleine Unterschied zur Leichtathletik, den wir jetzt zum Beispiel 2021 beobachtet haben, ist, dass es für viele Leichtathletinnen, Leichtathleten das Problem war, es fand ja Olympia statt jetzt letztes Jahr, auch verschoben. Mhm. Und die sagen, okay, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, überhaupt an Events teilzunehmen, wie sollen wir dann die nötige Praxis, Wettkampfpraxis sammeln, um überhaupt für Olympia dann in Form zu kommen? So, die wünschen sich dann wenigstens irgendwie dieses Mindestmaß an einem Wettbewerb, damit sie auf dieses große Ziel Olympia, wo sie seit 4-5 Jahren darauf hingearbeitet haben, damit sie eben da quasi dran teilnehmen können.
Aber ist das nicht dasselbe Problem, was Engels gerade gesagt hat, dass sich in Deutschland kein, in Anführungsstrichen, das ist jetzt wirklich sehr oberflächlich formuliert, keine Sau für Leichtathletik interessiert und dass sie deshalb irgendwie, dass sich die Wettkämpfe deshalb auch nicht lohnen? Ist wirklich ein Verbot?
Die Frage ist ja, dürfen die nicht stattfinden, weil sie es nicht dürfen, gesetzlich, oder werden die abgesagt von den Veranstaltern, weil die sagen, ohne Zuschauer kein Geld, das lohnt sich für uns nicht, wir machen einfach Minus.
Die sind tatsächlich, gesetzlich war es denen nicht möglich, da anzutreten. Also auch mit irgendwelchen Vorgaben mit Bubbles und so weiter, es haben sich ja alle so gut es geht dran gehalten, wurde den Leichtathleten dann eben nicht die Möglichkeit gegeben, an diesen Wettkämpfen teilzunehmen. Und das Ding ist dann aber, die arbeiten auf was hin, jetzt eben Olympia, und Olympia wiederum wird ja im TV geschaut. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen so eine Zwischenstufe, weil ich verstehe euren Punkt, dass, dass natürlich gewisse Sportarten, die einfach gar keine oder sehr wenig Reichweite generieren, dass die natürlich dort ins Hintertreffen geraten und dann eben aus wirtschaftlichen Gründen klein beigeben. Aber wenn es dann darum geht, wir wollen uns in Form bringen, damit wir bei Olympia, was ja dann doch wieder ein paar schauen, um da zu performen, ist wahrscheinlich so eine Graustufe zwischendrin.
Klar. Wie ist eigentlich wie ist mit dem E-Sport eigentlich? Da wurde auch viel abgesagt, oder? Ich habe das nicht so im Blick.
Ja, aber nur letztes Jahr. Dann haben sie irgendwann alles online gespielt. Also selbst Counter-Strike-Turniere wurden dann online gespielt.
Kann man ja leicht vorstellen, ja.
Aber das konntest du. League wurde, die LEC wurde zu großen Teilen dann online gespielt. Also aus ihren Gaming-Häusern raus. Das konntest du natürlich deutlich leichter umstellen und einfach, Also da ging eigentlich alles weiter. Okay. Ich meine, ich weiß noch, dass die EM Katowice abgesagt wurde, ganz am Anfang der Pandemie, ungefähr gleichzeitig mit dem Formel-1-Rennen, was sie in Australien irgendwie mittendrin abgesagt haben. Das war ungefähr zur gleichen Zeit. Und dann gab es ein paar Probleme. Aber dann, wo Fußball wieder losging, ein bisschen später kamen dann auch die Turniere wieder. Ich meine, was halt fehlt, sind halt die LAN-Turniere auf Gamescom und Co., weil, fanden halt nicht mehr statt richtig, aber insgesamt, also läuft alles ganz normal seit Ewigkeiten weiter. Und jetzt sind sie auch wieder in den Hallen. Ohne Zuschauer zu großen Teilen, aber ja.
Also ich frage mich bei dieser ganzen völlig passenden Opium fürs Volk-Diskussion, die ich mittlerweile genauso sehe. Also ich muss echt sagen, ich war anfangs sehr dagegen irgendwie, weil ich auch diese Extrawurst irgendwie nicht nachvollziehen konnte, weil, also am Anfang war das ja echt so, ne, dass die irgendwie, es gab nicht Tests. Ich weiß noch, als ich mal so ein bisschen verschnupft war und mich gerne testen wollte mit Corona ganz am Anfang und ja, du quasi nirgendwo getestet wurdest und die Fußballer dann irgendwie jeden Tag oder jede Woche, was weiß ich, 10.000 Tests gekriegt haben oder so. Das ist halt für den, in Anführungsstrichen, kleinen Mann nicht nachvollziehbar. Aber so, wenn ich jetzt zurückblicke und so, würde ich halt auch sagen, dass es gut war, dass das irgendwann weiterging. Ich denke, das hast du perfekt beschrieben, warum das wichtig ist. Aber die Frage ist halt, und ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt, wo ziehst du die Linie, ne? Also wenn, was weiß ich, ein mittelgroßer deutscher Sänger, was ein Olli Schulz oder so sagt, ja, ich muss meine Tour absagen und wir haben ein super Sicherheitskonzept jetzt im Sommer gehabt. Ne, wir reden hier vom Sommer, wo ja wirklich gar nichts war. Und ich kann meine Tour nicht machen und diese ganze Konzertbranche, die ganzen Veranstalter irgendwie haben finanzielle Verluste, die Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit und so weiter. Und dass die dann echt piss sind, irgendwie, weil die Fußballer einfach ganz normal weitermachen dürfen, das verstehe ich halt auch, ne? Jetzt ist mal die Frage, wozu ziehst du die Linie bei diesem Opium fürs Volk?
Ne? Das sind schwierig. Einfach zwei verschiedene Sachen, weil Olli Schulz halt kein Opium fürs Volk ist. Das ist, also generell kann man diesen Fall jetzt sehen, ich kenne den nicht, ne? Man weiß ja, dass viele Konzerte und so abgesagt werden mussten. Ja. Und das kann man halt alles einzeln dann betrachten und sagen, das ist gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen, das war sinnvoll abzusagen, das war nicht sinnvoll. Aber dass die Leute das vermixen, ist, glaube ich, einfach falsch. Das hat nichts miteinander zu tun. Fußball darf eine Sonderwurst haben, aus meiner Sicht. Die dürfen eine besondere Behandlung haben, weil sie was Besonderes sind. Wie viele Leute gehen zum scheiß Olli Schulz Konzert? 2000, 3000 Leute?
Das sind ja nicht so viele, war ja vorhin.
Aber das ist ja gesellschaftlich völlig irrelevant. Das ist für eine ganz kleine Gruppe an Leuten in irgendeinem Teil von Deutschland an diesem einen Tag relevant. Und das abzusagen, ob das jetzt in dem Detail, in dem einen Beispiel richtig oder falsch war, ist mir völlig Latte. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Und Fußball hingegen ist halt super einfach zu regeln, weil du kannst, du hast nicht so viele Leute inbegriffen, du sagst, okay, wenn gerade die Hütte brennt, hast du Geisterspiele, aber die Leute haben trotzdem ihre Unterhaltung, ihren Lebenselixier in einer gewissen Hinsicht. Das ist ja für viele Leute einfach so und deswegen hasse ich auch diese Twitter, was weiß ich, was das sind, diese Leute dann auf Twitter, die sagen, das ist doch nur Fußball. Was ist das ja, für eine Aussage? Das sind
dieselben, die bei der WM und EM immer irgendwie alles schlecht sehen.
Ich hasse die auch. Nur. Dieses Nur davor ist so absurd. Das kann ich vor alles setzen. Das ist nur dein Job. Wen zur Hölle interessiert? Das ist nur, was weiß ich, das ist so absurd, dieses Nur davor zu setzen. Du kannst doch überhaupt nicht bewerten, wie wichtig das für viele Leute ist.
Das ist genauso wie, muss man den kennen? Das ist auch immer zu jedem.
Eigentlich, das kommt in erster Linie von denjenigen, die sich halt wünschen, dass der Fußball gar nicht diese Rolle hätte.
Ja, natürlich, die mögen Fußball nicht. Und das ist ja auch okay, die sollen Fußball gar nicht mögen und die können das ja auch kritisieren, aber diese zum Beispiel, wie konnte die EM stattfinden, wie das ist ja nur Fußball, wie können wir uns um sowas aktuell kümmern? Ja, und was sollen wir uns denn kümmern? Sollen sie alle daheim sitzen und die Wand angucken? Das ist doch Schwachsinn. Ich meine, das Risiko ist doch, wie gesagt, die Briten bei der EM kann man halt auch kritisieren. Ob die Stadien voll machen müssen, das ist schon sehr fragwürdig. Aber das ist halt ihre Entscheidung. Wir sind Deutsche, das verstehen wir nicht. Aber dass Fußball generell weitergeht und dass es auch eine Sonderwurst aus meiner Sicht verdient hat, liegt doch einfach nur daran, dass es das Größte und mit Abstand, also ich meine, es ist ja nicht mal close, wir sind ja nicht in Amerika, wo wir irgendwie 3-4 Sportarten auf einem ähnlichen Level haben. Wir haben Fußball in Deutschland, wir haben nichts anderes. Ja, ein paar Leute mögen Handball, aber das ist ja so weit weg. Also, ne, das ist ja, was weiß ich, was ist denn die zweiterfolgreichste Sportart in Deutschland
überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt gar nichts anderes als Fußball. Fußball ist so weit vorne, alle anderen sind dagegen.
Deswegen dürfen die meinetwegen halt auch eine Sonderwurst haben, einfach weil, ich meine, du kennst doch diese typischen Ruhrpott-Leute, die leben für Fußball. Ja. Nimm denen das halt auch noch weg. Jetzt sind sie schon in Kurzarbeit, jetzt dürfen die schon nicht arbeiten, jetzt dürfen die schon nicht mehr sonst was machen. Dann lass ihnen doch ihr Fußball am Samstag. Ich meine, was ist denn das Risiko? Das Risiko ist, dass sich ein paar Fußballer bei Geisterspielen selbst anstecken. Ja, meine Güte. Die entscheiden das ja selbst und das sind Millionäre. Die werden damit klarkommen. Das ist meine Ansicht seit Beginn dieser Pandemie. Und ich weiß nicht, warum man das immer so... ach, so zerreden muss, dass man
naja, weil alles Leute, die es persönlich auf. Betrifft, natürlich, das haben wir schon oft drüber gesprochen, natürlich nur ihr eigenes Leben sehen und natürlich vorbelastet sind. Die gesamte Kulturbranche, hast du natürlich recht, wenn man jetzt die Einzelfälle, wenn man das Olli Schulz-Konzert, wo, was weiß ich, 800 Leute hin dürfen, wenn du das siehst, dann sagst du, ja, interessiert keine Sau, ne, aber diese ganze Branche als sich, an sich oder für sich,
ja,
ne?
Das ist ja auch ein riesiges Problem. Halt
gar nichts machen, das ist halt, ja,
kulturmäßig. Das muss ich gar nicht kleinreden. Ja. Ich habe doch auch die Weihnachtsmarktstände und Co. in den Schutz genommen und sagte, das ist halt auch schlimm für die, das ist mir alles bewusst. Und die Gastroindustrie, die gesamte Gastrobranche, die komplett am Boden ist, das ist mir alles bewusst und der Einzelhandel, das ist alles schlimm. Aber das sind halt andere Themen. Das ist aus meiner Sicht einfach was ganz, ganz anderes. Der Fußball, dass das wieder stattfindet, das tut keinem weh. Du nimmst es halt nur als Beispiel. Wir hatten das Gleiche übrigens bei den ganzen Staatshilfen. Ich meine, wir haben ja TUI und Lufthansa gerettet. Die wären ja kaputt, beide. Und
es gibt halt,
ja, natürlich. Und jetzt kannst du natürlich sagen, hey, warum wird mein kleiner Einzelhandelladen in der Stadt nicht gerettet, aber die Lufthansa wird mit 10 Milliarden gerettet? Und diese Frage ist ja meinetwegen auch legitim, aber eigentlich haben diese beiden Sachen nichts miteinander zu tun. Das eine ist, wie rette ich kleine Unternehmen, die absolut keine Bedeutung für irgendetwas haben, also einzeln gesehen, ne? In der Gänze schon. Und die andere Frage ist, wie wichtig ist die Lufthansa für Deutschland? Und da kann man jetzt zum Schluss kommen, die ist nicht so wichtig, aber die ist schon relativ wichtig, weil es unsere einzige richtige große Fluglinie ist. Und
weil da unglaublich viele Arbeitsplätze dranhängen.
Ne? Unglaublich viele Arbeitsplätze, ist auch wichtig, glaube ich, teilweise. Ich glaube, die Lufthansa kümmert sich auch teilweise um die Staatsflüge und Co., wenn mich nicht alles täuscht. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Also die hat halt schon eine gewisse Relevanz. Und da hängt halt so viel dran. Das ist genau wie die Autoindustrie, wenn auf die wieder eingeprügelt wird. Die ist halt so wichtig, ne? Du kannst nicht sagen, ja, aber die haben dann nur so und so viel Mitarbeiter. Nee, wenn die fallen, fallen halt auch 20 Zulieferer und so weiter. Und die Zulieferer der Zulieferer, die fallen alle um. Und deswegen rettet man die halt lieber. Erstens ist es einfacher, ne? Weil du hast dann eine Zahlung sozusagen und hast nicht 10 Milliarden einzelne Unternehmen. Es ist halt einfach verständlich und das ist halt auch wichtig im Großen und Ganzen. Und diese Sachen immer zu vermischen, ich finde, man muss die Sachen einzeln sehen. Und dass Fußball weiterläuft, ist halt keine Schande. Dass dann gleichzeitig auch das Olli-Schulz-Konzert stattfinden sollte, eventuell, wenn die Bedingungen gut sind, das ziehe ich ja absolut ein. Aber das hat einfach nichts miteinander zu tun aus meiner Sicht. Das eine ist was Großes Gesellschaftliches, das andere ist eine Einzelfallentscheidung.
Ich kann eine Sache gerade noch beisteuern, weil ihr gerade gefragt habt, wie ist das eigentlich, was kommt denn nach Fußball so, was die Sportarten angeht. Ich kann es euch zumindest auch für die jüngeren Zielgruppen so ein bisschen
Formel 1?
Sagen. Formel 1 tatsächlich nicht mal so wirklich in den Top 5, sondern wie es dann weitergeht. Auf Platz 2, also es ist jetzt eine grobe Schätzung, wir haben da mal vor ein paar Monaten eine größere Abstimmung gemacht, es kann sich immer ein bisschen verschoben haben, aber tatsächlich auf Platz 2 waren wir dann bei Tennis, Platz krass. Drei. Platz drei waren wir dann tatsächlich langsam sogar schon in Richtung American Football. Dann ging es Richtung Dart und dann waren wir tatsächlich bei Basketball Formel 1.
Das heißt, ihr habt eine Umfrage gestartet. Das ist jetzt nicht eine offizielle große.
Nein, das war einfach nur, ich meine,
ja. Bravo. Aber lustig, ich wollte gerade sagen, irgendwie, ja, früher war es Tennis, irgendwie Boris Becker, Michael Stich, Steffi Graf, der Hype, irgendwie da war Tennis mal dran, aber mittlerweile interessiert das ja auch keine Sau mehr und es läuft irgendwie bei Eurosport oder so. Das Tennis immer noch die Nummer zwei ist, finde ich echt krass.
Ich denke, Wrestling ist außerhalb der Top Ten, so viel kann ich auch sagen.
Verdient. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass in Deutschland halt wir einfach wirklich einen Volkssport haben, das ist Fußball. Das ist nicht nur vom Zuschauen, das ist ja auch vom Selbstspielen. Also, ne, jeder in Deutschland hat Fußball gespielt, oder? Also jeder männliche Person auf jeden Fall, die meisten Frauen wahrscheinlich auch heutzutage. Jeder hat Fußball gespielt, das ist einfach so. Und deswegen hat es halt eine Sonderwurst verdient. Das kann man einfach, ich verstehe nicht, warum man das abstreiten muss. Ja, das darf eine Sonderwurst haben, finde ich. Das darf ganz anders behandelt werden. Kannst du bitte sagen
Extrawurst? Ich kenne den Begriff Sonderwurst nicht. Das klingt so bescheuert, Alter. Okay, ja.
Sonderbehandlung, Extrawurst, ja, ich habe es durcheinander gebracht.
Was ich immer spannend finde in diesem Zusammenhang ist, dass, also ich weiß nicht, was hältst du denn von dieser These irgendwie, das ist für die Region so wichtig? Da frage ich mich auch mal, wieso ist das, also klar, wie du schon sagst, ne, die Ruhrpott-Leute, die Schalke oder BVB-Fans sind, gerade so die Ultras, die leben das, ne? Aber da gibt's auch bestimmt in anderen Bereichen in Deutschland solche Fans. Aber warum ist das denn für die Region wichtig, also wirtschaftlich? Das verstehe ich immer nicht. Ja, erklär mir mal.
Oder Bär?
Ja. Warum ist das denn für die Region wichtig irgendwie? Also wirtschaftlich. Was macht denn der Fußball, dass es der Wirtschaft da gut geht?
Keine Ahnung. Steuerannahmen und ein paar Mitarbeiter, I guess. Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ja, eben. Ich frage mich das immer. Ja, Steuereinnahmen, klar. Ein paar Mitarbeiter. So viele Mitarbeiter haben die jetzt auch nicht. Nee. Das ist jetzt hier nicht so wie Lufthansa oder so. Ich frage mich immer, also ich meine.
Sowas, also was für die Region wichtig ist wirtschaftlich, das sind halt eher die großen Unternehmen, würde ich sagen.
Ja, aber eben. Aber
ich halt auch so. Das Ding ist halt, du siedelst dich vielleicht lieber. Vielleicht ist es eine generelle Infrastruktursache, die besser läuft, wenn du einen großen Fußballclub in der Gegend hast. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Das weiß ich aber nicht genau.
Ist vielleicht auch ein bisschen Blabla, ne? Also wenn Watzke sagt, ja, das ist ja auch nachvollziehbar, ne? Dass er sagt, ja, die Bundesliga und der Fußballprofibereich in Deutschland hält das nicht lange aus, wenn keine Leute ins Stadion gelassen werden. Ja. Ne? Mit Werder Bremen kann ich da ein Lied von singen irgendwie. Wir haben ja solche Probleme nach der ersten Welle und also von daher, da gibt's ja viele andere Clubs, die da noch größere Probleme haben. Ne? Also keine Frage. Aber dann die Begründung. Ja, weil irgendwie die Vereine werden ja für ihre Region so wichtig. Da frage ich mich immer, was genau meint er?
Ich weiß ich auch nicht. Wirtschaftlich glaube ich nicht, aber ich glaube vielleicht in der generellen Wahrnehmung der Stadt. Ich meine, das ist ja ein Aushängeschild, ne? Also wenn ich an Bremen denke, dann denke ich ja nur, nur an Grün-Weiß. Bremen ist für mich nichts anderes und die Stadtmusikanten noch ein bisschen. Ja, aber Bremen ist für mich nichts anderes. Wenn ich an Hamburg denke, denke ich an Blau-Weiß. Also es ist ja auch mit Farben gekoppelt, ne?
Braun-Weiß.
Was?
Braun-Weiß.
Ey, lass mal die Pauli-Leute. Das war genau die richtige Antwort. Danke.
So, das ist einfach so. Und ich glaube,
Wolfsburg ist wahrscheinlich dann aber, wenn wir an Wolfsburg denken wir an Volkswagen und nicht an Wolfsburg.
Ja, definitiv. An was? Ja, aber an
Volkswagen denkst du trotzdem an Grün irgendwie noch, finde ich. Grün-Weiß habe ich trotzdem drin. Aber ja, es ist einfach wichtig für eine Stadt, denke ich, einen guten Club zu haben. Vielleicht kann, ich glaube,
es wertet die Stadt schon auf. Da hast du schon recht. Genau. Aber ich finde, der wirtschaftliche Nutzen, da muss man, glaube ich, so ein bisschen Fantasie haben. Mal gucken,
die Community. Steve, wenn du ein Stadion baust, das wertet die Attraktivität der Stadt auf.
Ja, definitiv. Verdammt viel Geld. Das möchte
kostet ich, viel Geld, absolut. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das meint er vielleicht. Aber was weiß ich. Also ist halt nicht gut, wenn alle Fußballclubs in Deutschland, da hat er recht, ne? Wäre schlecht, wenn die alle weg sind.
Wo wir gerade bei Fußball sind, vielleicht nochmal ganz kurz der Schlenker Richtung Katar. Ich habe gestern ein Bild gesehen von einem neuen Stadion in Katar, was fertiggestellt wurde, was zu großen Teilen aus recycelt und wiederverwertbaren Materialien besteht. Das sah von draußen aus irgendwie, als wäre es nur so aus großen Containern gemacht worden. Das fand ich ganz witzig. Habt ihr es gesehen zufällig?
Ich hab's noch nicht gesehen. Nee, aber ich habe bereits davon gehört. Ich werde mich demnächst für
Brauchen damit auseinandersetzen. Spannend, die wollen das nach der WM wieder abbauen und woanders wieder aufbauen, eben weil es nur aus Containern besteht.
Das finde ich ganz lustig. Ist auch clever, weil wenn man guckt, die ganzen, sag ich mal, in nicht richtigen Fußballländern wie Deutschland eventuell und auch bei Olympischen Spielen, die verrotten ja
zu großen Teilen. Südafrika ist ein gutes Beispiel, ne?
Brasilien, die sind komplett, die haben nichts genutzt davon mehr, die sind alle weg. Also vor allem die sie irgendwo die haben da mitten in den Regenwald reingebaut teilweise, so ein, zwei Stadien. Ja, weit weg, da ist ja nichts. Und da haben sie dann Stadion hingebaut, damit sie
irgendwie. Du brauchst keine Ordner für die Zuschauer, sondern irgendwie, du gibst den Ordner Macheten irgendwie für das ganze Getier, was da reinkommt irgendwie.
Naja, es sind trotzdem noch kleine Städte gewesen, aber halt nichts Relevantes, fußballtechnisch.
Ja, ich bin sowieso
9% alles Plastiks recycelbar ist, nur so nebenbei.
Ich wollte es mal einbeißen. Ich bin sowieso ein Gegner davon, dass solche Länder, also klingt blöd jetzt, ne, für die Länder war es ja ein Volksfest, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, solchen Ländern solche Turniere zu geben, die dann wirklich, wo die Bevölkerung hungert und sie bauen Stadien irgendwie, die danach verrotten. Südafrika ist auch ein gutes Beispiel, dafür liest man immer wieder, dass die Stadien jetzt irgendwie abgerissen werden oder kaputt gehen oder was weiß ich was. Dann vielleicht das Geld lieber, klar, also man stellt sich dann vor, ja, aber wenn wir eine WM machen, dann kommen ja so viele Touristen und das ist für das Land dann ein riesiger Boom und so weiter. Und im Nachhinein liest du immer, ja, eigentlich hat nur die FIFA damit Geld verdient.
Der Unterschied ist halt, in so ein Land wie Katar kommen dann doch noch mal ein paar weniger Menschen, glaube ich, als nach Südafrika oder Brasilien, weil dort ist einfach das Problem, dass auch hier kann man tatsächlich so ein bisschen eine Parallele zum Wrestling ziehen, weil die WWE, die größte Wrestling-Liga, hat ja eine Kooperation mit Saudi-Arabien gestartet. Ja. Dass sie dort über 10 Jahre, 2x pro Jahr ein Event veranstalten. Lächerlich viel Geld
dafür kriegen. Wurde aber auch massiv kritisiert. Ne? Massiv.
Richtig. Ja. Richtig. Die Reaktion von WWE-Boss Vince McMahon ist also, egal.
Ich verdiene so viel Geld damit.
Da wurden sogar, man muss sich das mal vorstellen, dort gab es bei dem, ich glaube, das zweite Event oder das dritte Event war es, dort gab es vor Ort einen Streit, weil der WWE-Sendefeed wegen irgendwelchen finanziellen Sachen nicht sofort online im TV war, so wie das eigentlich dort abgesprochen war. Und dann sind die Topstars nach der Show, die sind nach Hause geflogen, aber ein Großteil des Rosters, 30, 40, 50 Leute, die standen am Flughafen. Und auf einmal ist dort Militär angekommen, mit Waffe gesagt, ihr fliegt hier nirgendwo hin. Und während sich die ganze Geschäftsführung schon aus dem Staub gemacht hat, sitzen die dann dort. Und allein dieses Szenario.
Wieso wollten die denn nicht wegfliegen lassen? Ich verstehe den großen Zusammenhang gerade gar nicht.
Die wollten die nicht wegfliegen lassen, weil die Regierung gesagt hat, ey, ihr habt den Feed nicht rechtzeitig live geschaltet. Was für eine Frechheit. Was erlaubt ihr euch, den König so zu beschmutzen?
Krass,
so,
okay.
Tatsächlich so, weil die Dienstleistung wurde nicht so erbracht, wie sich der König das gewünscht hat. Und dann wird eben auch damit gedroht, also dann erschießen wir eure Leute am Flughafen. Das hat man jetzt natürlich nicht gesagt, aber ich meine, wenn Militär mit Waffen darauf marschiert, werden die wahrscheinlich nicht kommen, um zu sagen, hier ist übrigens noch euer Prosecco-Geschenk für die
USA. Ja, da sind aber die Heels als Erste dran, das sag ich dir.
Einschüchterung, die Saudis
wollen. Aber in dem Land, in dem sowas möglich ist, ist halt irgendwie, da würde ich doch als Fan nie im Leben hinreisen wollen.
Wrestling Sport aber weiter. Ich erinnere da an die LEC, die als Sponsor, ich weiß nicht, was es war, war es auch aus Katar oder so? Und die LEC wollte, ich meine, League ist natürlich ein sehr progressives Unternehmen, also Riot generell, ne? Zumindest wollen sie sich so darstellen, wie jede Gaming-Firma natürlich. Und da haben sie ja den Sponsor reingenommen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgend so eine Katar-Sache, ich weiß es nicht.
Ich erinnere mich, ja.
Da haben sie ihren Sponsor reingenommen und das war halt ein riesiger Shitstorm auf Reddit und Twitter von den League-Fans. Und dann hat der gesamte Cast halt auch gesagt, davon wussten wir nichts, wir wurden davon überrascht. Also ich meine die Kommentatoren und Co. Und haben einfach gesagt, nee, wir casten nicht am Wochenende. Und dann haben sie es einfach revidiert. So schnell ging es, war der Sponsor weg. Weg war er. Nix mehr da. Das fand ich schön.
Da habt ihr mitbekommen, um jetzt mal wieder die Richtung zu wechseln, habt ihr mitbekommen, dass in China offiziell, ja, wie soll ich sagen, ich habe da einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen, ich glaube bei Weiß, weiß ich nicht mehr, dass da keine neuen Computerspiele mehr gemacht werden dürfen und dass die ganzen, dass da irgendwie Zehntausende, 50.000 Gaming-Studios jetzt schließen, weil die chinesische Regierung gesagt hat, nee, wir erlauben keine Computerspiele mehr. Und dass die ganz Großen wie Tencent und so sagen, ja, okay, das ist dann halt so, dann orientieren wir uns irgendwie nur mit unseren Kooperationen im Ausland und so. Finde ich auch eine spannende Entwicklung. Ich habe noch nicht verstanden, warum China das nicht will, dass Computerspiele gemacht werden in China. Klaes, was du da
Computerspiele hast? Keine Produktivität fördern. Also ist wirklich so. Die haben ja auch das Verbot für die Jugendlichen reingebracht und so. Das ist halt nicht zielführend. Generell ist die Gaming-Branche nicht sonderlich zielführend. Davon habe ich noch nichts gehört, dass sie keine Spiele mehr machen können. Das wäre ja schrecklich. Was ist mit meinem Genshin Impact?
Ist es in China? Ja, da kannst du jetzt. Ich weiß nicht. Ja.
Aber die machen noch weiter. Ich habe davon nichts Schlimmes gehört. Wahrscheinlich ist das. Die machen auch dauernd so Sachen. Also die Chinesen, die erzählen dauernd so Zeug. Die machen da auch relativ wenig. Die haben auch schon 20 Mal Kryptowährungen gebannt. Passiert auch nichts. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist immer so. Also die können ja nicht
also ich habe da komplett. Das war kein unseriöser Artikel, das war irgendeine große US-Seite, die das geschrieben hat und dass da wirklich also auch die ganzen Leute entlassen werden und die Studios wirklich schließen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit bestehenden Spielen ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob bestehende Spiele auch nicht mehr weitergeführt werden da dürfen, aber im Artikel stand explizit drin, es dürfen keine neuen Computerspiele mehr gemacht werden.
Ja, wahrscheinlich in China. Nicht in China direkt, dann machen sie es halt in Vietnam
outsourcen so. Irgendwo, ja.
Gehen sie halt irgendwie ein Land weiter und machen trotzdem noch also, ich meine, Tencent und Co. können sie ja gar nicht mehr shutdown.
Nee, sowieso nicht, aber die sind ja auch eher im Ausland, ne? Also, die sagen einfach, ja, ist uns egal, wir Wir haben Riot, wir haben was weiß ich was, wir sind überall drinne, wir machen das einfach im Ausland.
China will generell definitiv keine Computerspiele fördern mehr, das sieht man deutlich. Ich glaube, das mögen sie nicht. Und wahrscheinlich, generell muss man das natürlich sagen, es ist nicht wirklich produktivitätsfördernd für die Jugend, nehme ich an.
Die setzen halt einfach die Videospiele so ein bisschen auch, also was wir zum Beispiel hier mit Drogenkonsum meinen, das meinen die zum Beispiel, wenn dort jemand Videospiele spielt, das ist glaube ich für die relativ ähnlich.
Das wollen sie so stigmatisieren in einer gewissen Hinsicht, glaube ich, und das einfach rauskriegen, weil ich glaube halt auch, dass, weiß nicht, Games fördern vielleicht dann auch bei der Jugend dann Zusammenhalt und vielleicht Revolutionsgedanken und Co., wer weiß, ne, also so ist es zumindest im Westen passiert.
Schreit nach viel Lebensqualität da drüben.
Ja.
Ja, naja. Andere Länder, andere Sitten oder so.
Ich würde es trotzdem gerne mal besuchen, mir das mal angucken. Ein Community-Mitglied ist ja da Koch irgendwie, der hat, ist auch so ein Weltenbummler, war überall schon, hatte ich auch schon mal bei Svene Talks zu Gast. Schönen Gruß an dieser Stelle. Der ist in Shanghai und ist da, ich weiß nicht, ob er Sternekoch ist, aber irgendwas in der Richtung. Und ich glaube, der fühlt sich da ganz wohl. Ich würde auch gerne mal irgendwie China besuchen. Ich glaube, das ist ganz spannend, sich das mal anzugucken. Ich weiß nicht, ob ich da vloggen darf, ohne hingerichtet zu werden. Aber ja, ich würde es riskieren, sagen wir es mal so.
So schlimm ist es da auch.
Ja, nee, es ist nicht, natürlich nicht.
Ist ja nicht Katar.
Ist ja nicht Nordkorea. Ja.
Da darfst du auch nicht hin.
Nee, da will ich auch gar nicht hin, habe ich Angst. Ganz kurz, ich habe in dieser Woche, nachdem meine Freundin war diese Woche krank und sie hat zum Glück sie hat einen PCR-Test gemacht und der war zum Glück negativ. Das heißt, dann konnte ich dann wieder ins Kino gehen und habe mir, nachdem Leo im Bett war, so ein paar Abendvorstellungen reingepfiffen und zwei Filme geguckt, die ich nicht so gut fand. Die Reaktionen darauf sind bei den Kritikern teilweise genauso. Matrix Resurrection habe ich jetzt gesehen. War spannend irgendwie. Ich fand's auch ganz interessant, den zu gucken, weil man muss ja auch mitreden können. Ist der wirklich so schlecht? Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie er gemacht wurde, irgendwie so der schlechteste Film des Jahres und so weiter. Aber er war halt schon irgendwie, ja, skurril irgendwie auch, ne? Es ist irgendwie so, ich habe heute in einem Artikel drüber geschrieben und hab so wie so eine Reunion bezeichnet, wie so dieses Potter-Ding. Nur, dass sie da das irgendwie in einem Film gemacht haben. Irgendwie, du hast das Gefühl, du bist auf so einer Hollywood-Tour und die erzählen dir irgendwie, wie geil die Matrix-Filme früher waren, so. Also, das war schon sehr skurril, der Film, und ich verstehe nach wie vor nicht, warum sie es gemacht haben. Natürlich kann man sagen, ja, irgendwie des Geldes wegen und haben gedacht, sie können noch mal die Kasse machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt finanziell irgendwie so ein großes Ding für die war. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Hollywood wirklich die Finger von diesen ganzen schönen Kult reinlassen sollte. Es sei denn, sie haben wirklich eine sehr, sehr gute Idee, wie bei Cobra Kai zum Beispiel. Aber ja, Ghostbusters irgendwie, der hat ja unterschiedliche Namen irgendwie. Ich glaube, bei uns heißt er Legacy, in den USA heißt er Afterlife. Aus irgendwelchen rechtlichen Gründen fand ich auch nicht geil, muss ich echt sagen. Aber der wurde durchaus gelobt von Clays Lieblingskritikern. Sowohl Behind als auch, wie heißt der andere?
Robert Hoffmann, das ist
korrekt. Genau, die fanden beide ganz gut irgendwie, sogar fast überschwänglich. Behind irgendwie schrieb sogar, so muss eine Fortsetzung aussehen, kann ich überhaupt nicht teilen. Ich fand's ganz furchtbar, ich fand's auch sehr viel Fanservice, ich fand's auch irgendwie so wieder die alte Geschichte, irgendwie damit mit jungen Leuten, irgendwie die gleichen Bösewichte. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber also ich habe die Original-Ghostbusters-Filme, ich weiß nicht, ob das ein Kriterium ist, aber ich sag's immer ganz gerne, habe ich damals auch im Kino gesehen und mega abgefeiert als Kind. Fand ich super und von daher, also ich fand, das war überhaupt nichts. Aber ja, ich wurde in den Comments geflamed, dass ich jetzt alles mies machen würde. keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt drei Filme gesehen. Ich fand Spider-Man ja auch nicht so überragend, wie er gemacht wurde. Bin ich jetzt ja der neue Miese-Peter. Vielleicht nur so als Feedback nochmal. Ich habe die jetzt beide gesehen. Ich fand die beide nicht so gut, aber Matrix natürlich schlechter. Ja. Ansonsten, Clays, hast du noch irgendwas in Sachen Film oder Tobi irgendwas? Einen geilen neuen Serien- oder Filmtipp?
Ich habe vor kurzem Don't Look Up gesehen.
Oh ja, ich auch.
Weiß nicht, inwiefern ihr das schon thematisiert habt, nicht thematisiert.
Ja, nee, haben wir noch nicht.
War insofern ganz spannend. Hab ihn mit meiner besseren Hälfte geschaut und er fand ihn richtig scheiße. Wie gesagt, krass. Komplett von vorn bis hinten eine Langeweile gezogen von A bis Z, wo ich gesagt habe, okay, der ist zu lang für mich, weil das, was er erzählt, kannst du auch in, keine Ahnung, also kannst du, wenn du willst, sogar in 30 Minuten erzählen, noch kürzer eigentlich. Man wollte halt, dass das Hollywood-Feuerwerk, was man da im Cast hatte, wollte man halt ganz lang zeigen. Aber ich sag mal so, der Grundgedanke war halt, fand ich, so wie er pointiert war, fand ich den halt überzeichnet, aber ich fand den zumindest, ich habe den zumindest nachvollziehen können und fand es deswegen jetzt nicht komplett katastrophal. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, muss ich den gucken, würde ich erstmal fragen, wie viel Zeit hast du am Wochenende? Wenn der sagt, oh, ich habe schon was vor, dann sage ich, brauchst du nicht gucken, kann dir sagen, was passiert und gut ist. Aber ja, das fällt mir spontan ein.
Ja, ich denke auch, der geht im Mittelteil ungefähr 30 Minuten zu lang. Anfang ist okay, Ende ist okay, in der Mitte ist er ein bisschen zäh teilweise, da. Oder Anfang sogar, Anfang auf Mitte, Übergang, da hat er irgendwie Schwächen. Aber generell natürlich ein schönes Porträt der heutigen Gesellschaft.
Und genau das, deshalb finde ich den Film auch so wichtig. Also ich sehe das, Miesmacher Stevino, ich fand den Film überragend. Ich bin auch gespannt, ob der für einen Oscar nominiert wird, weil es mal was komplett anderes war, was man in Hollywood so selten gemacht hat. Nämlich einfach zu sagen, einfach die Gesellschaft zu karikieren und dabei maßlos zu übertreiben und den Leuten irgendwie zu sagen, ja, oder die Leute, die den Film gucken, dann irgendwie feststellen, oh, so weit ist das von der Realität gar nicht entfernt. Ich habe den auch mit meiner Freundin geguckt, die fand den auch total scheiße. Ich habe den so abgefeiert und ich bin super gespannt, ob der bei den Oscars für irgendwas nominiert wird. Ich fand das Ende auch so unfassbar gut, gerade so dieses, ja, ist das eine Endsequenz noch, so ein Outro. Ich will jetzt nicht spoilern, also ich fand den Film überragend gut. Ich fand ihn überragend gut. Und ich finde auch die Message unglaublich wichtig. Und es ist ja auch schon so ein Meme geworden, weil irgendwie, wenn jetzt irgendjemand wieder wegen der Klimakatastrophe mahnt und das wieder irgendwie relativiert und zerredet wird, dann sind 10 Kommentare irgendwie Don't Look Up. Also ich fand es einen unheimlich wichtigen Film. Also ich bin begeistert. Aber er ist auch nicht so gut angekommen. IMDb hat er auch nur 7,3.
Ja, aber an den Amis. Die Amis mögen es nicht, wenn man sich über sie lustig macht. Das gefällt denen nicht. Deswegen ist das auch ein No-Go eigentlich für Hollywood, sowas zu machen. Da musstest du dann auch die richtigen Leute für finden, die sich das trauen mit DiCaprio und Co.
Geiler Cast auch. Und
du musst einfach bedenken, dass das, was sie da parodieren, halt die Hälfte der amerikanischen Gesellschaft ist.
Und das Faszinierende ist ja aber auch, also wir denken jetzt, Corona, deswegen ist das, die Idee gab es ja 2019 schon und die erste Umsetzung. Das hat ja jetzt gar nicht zwingend was nur mit Corona zu tun.
Es geht erschreckend. Um Klimawandel.
Genau, es ist halt nur erschreckend, wie man das dann jetzt quasi auch auf eine medizinische Krise quasi übertragen.
Naja, weil die Menschen halt gleich sind im Klimawandel, als auch in der Pandemie. In der Pandemie ein bisschen weniger, weil es ein bisschen leichter und überschaubarer ist. Da sind die meisten noch ein bisschen cleverer. Aber im Klimawandel, darauf basiert das halt. Das siehst du ja auch, warum. Deswegen macht halt auch DiCaprio da mit. Ne? Der engagiert sich ja seit 10, 15 Jahren schon sehr dafür. Aber es ändert halt trotzdem nichts. Ne? Du guckst den Film und es wird bei den Leuten halt trotzdem auch nichts ändern. Bei mir ja auch nicht. Bei Steve auch nicht. Und was ändert das schon? Aber es ist halt, wir sind halt genau in der Situation wie in dem Film. Wir rasen halt auf den Untergang zu, wir rasen halt nicht innerhalb von 6 Monaten darauf zu, was vielleicht noch leichter zu reagieren wäre.
Das aber Problem ist, alles, wir sehen den Kometen halt, nicht am Himmel, der auf uns zukommt. Ne, das ist halt das Problem.
Du siehst aber die Wissenschaftler, die dich warnen, überall.
Und die ignorieren dich nicht so wirklich.
Genau. Und den Kometen sollte es am Himmel gar nicht erst brauchen, eigentlich.
Aber. Ja, gibt's ja aber leider. Also, ne, also die.
Aber selbst wenn er da wäre und wenn er da ist, und das sind halt alles sehr schöne, so schöne, weiß nicht, ne? Also so sehr, sehr schöne, oh Gott, wie nennt man das? Übergänge zur Realität. Selbst wenn du ihn siehst, was wir ja heutzutage sehen, wenn wir dann in Deutschland aufs Ahrtal gucken im letzten Sommer, selbst wenn du ihn anfängst zu sehen, dann gucken die Leute trotzdem noch weg und sagen, liegt nicht daran.
Ja gut, Überschwemmung gab es ja immer, heißt es dann. Ja,
Überschwemmung
hatten wir immer mal, ne?
Ja. 40 Grad in Kanada,
das gab's normal. Gab's doch schon immer. Vor Millionen von Jahren. Da gab's vielleicht noch keine Menschen.
Schnee in der Wüste hatten wir dieses Jahr doch auch, oder? Ja, Schnee in der Wüste, habe ich gesehen, Bilder.
Das passiert halt schon immer mal, Sachen passieren, aber jetzt passieren sie halt immer häufiger, mit jedem Jahr werden sie noch häufiger passieren und die Leute werden das halt aber trotzdem nicht darauf. Ich meine, der Komet ist halt eine deutlich bessere Bedrohung für die Menschheit auch, ne? Also du würdest ihn halt sehen, er wäre leichter zu bekämpfen. Ne? Deswegen schafft es die Menschheit in dem Fall ja auch im Film sozusagen, also ne, ich spoiler nichts, aber sie schafft es ja zumindest, versuchen darauf zu reagieren. Es ist ja nicht so, dass sie es komplett ignorieren. Sie versuchen ja ansatzweise, aber durch verschiedene Interessen. Ich finde ja, der Film hat wirklich sehr viele gute Sachen gecatcht, die halt,
finde ich auch,
real auch ähnlich passieren würden. Also
diese Szene in dieser Talkshow, ne? Also das ist für mich die Szene des Films. Sie gehen in diese Talkshow und sagen, hey Leute, übrigens, wir werden alle sterben, ein Komet rast auf uns zu. Und die bleiben einfach fröhlich und es geht eigentlich nur um diesen Star, der vorher da ist, irgendwie der einen Heiratsantrag gekriegt hat. Und so, stimmt schon. Oh, baby. Also diese erste Auftritt in der Talkshow, ich bin fast vom Sofa gefallen, es war so großartig. So, ja gut. Es ist so ein bisschen wie Monty Python, ja. Always look on the bright side of life.
Verbreitet doch jetzt mal nicht so viel schlechte Stimmung hier mit Weltuntergang und so.
Muss man da jetzt so ausrasten irgendwie? Die laden wir nicht nochmal ein.
Ja. Aber es ist ja so. Und du merkst dieser Blick hinter die Kulissen, ne, dass die Politiker dann, das ist ja auch zu weiten Schrecken so, ne? Die können nicht reagieren, weil die sagen, in 3 Wochen ist eine Wahl. Da hilft mir ein Komet nicht. Das ist doch scheiße. Und der Klimawandel hilft ja auch nicht als, das haben wir auch schon öfters gesehen. Der wird dir nicht helfen. Der wird dir nicht helfen, Stimmen zu kriegen. Der Komet auch nicht. Keiner wählt dich deswegen.
Ich habe heute einen Eintrag von, wie heißt sie, die Remsma Tussi, Luisa, bla bla bla, ich kann mir den Namen mal nicht merken.
Neubauer.
Ja, danke. Die geschrieben hat, ja, in diesem Jahr wollten wir ja eigentlich, oder haben wir unsere Klimaziele, oder 2021 haben unsere Klimaziele verfehlt. Nicht nur verfehlt, im Gegenteil sogar, der CO2-Ausstoß ist noch, also hat sich, ist mehr geworden um so und so viel Gigatonnen. Im Gegenzug, also die Bundesregierung hat schon gesagt, dass sie wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren ihre Klimaziele nicht erreichen wird und es wird sogar mehr. Und dann haben wir auch noch unseren, in Anführungsstrichen, Klimakanzler, der jetzt irgendwie Erdgas und Atomkraft irgendwie als grüne Energie deklarieren will irgendwie. Das, ja.
Ich sag das ja die ganze Zeit, es ist so kompliziert. Das Problem ist ja mit dem Erdgas, also wir würden das gerne haben, weil es halt besser investierbar ist dann. Ne? Also diese ganze Szenerie, die muss man verstehen in Europa, was da los ist mit Atomkraft und Gas. Ist ja nicht so, dass irgendjemand wirklich denkt, dass Gas grüne Energie wäre oder Atomkraft, dass das wirklich sehr, sehr geil wäre. Das glaubt ja keiner. Aber wir haben halt 2 Lager in Europa. Das eine angeführt von den Franzosen, was auch noch größer ist. Die sagen, Atomkraft ist geil, weil kein CO2 und wir mögen Atomkraftwerke, die sind voll cool. Und wir als Deutsche, die halt ausgestiegen sind, und jetzt kann Scholz ja auch nicht wieder zurück oder mit den Grünen schon gar nicht, und wir sagen, ja scheiße, die Atomkraftwerke, wir haben keine mehr, wir brauchen aber irgendwie Energie, also sagen wir doch einfach Gas. Das macht ein bisschen weniger als Kohle, das ist doch gut. Und jetzt sind die halt beide in der EU und wollen das halt, ja, anerkannt haben, damit weitere Investitionen da reinfließen können. Weil wenn du das nicht anerkannt bekommst, dann wird halt kein Mensch mehr in Atomkraftwerke investieren, weil sie Angst haben, dass es in 3 Jahren halt Ende ist, ne? Und dann haben sich Deutschland und Frankreich mehr oder weniger einfach geeinigt und haben gesagt, machen wir einfach beides grün. Das ist das Szenario. Und das ist halt die Verdrossenheit der Politik, die du da mehr siehst als je zuvor. Und das ist halt auch die Parodie, die der Film dann liefert sozusagen. Ne? Weil die Politik, die hat halt andere Probleme. Und der Komet wird dann halt vergessen. Oder in dem Fall in der realen Welt halt der Klimawandel. Weil es gibt dann halt andere Prioritäten. Und wie kann man sie ihnen übel nehmen? Ich meine, es gibt halt auch für beide Länder gute Gründe dafür.
Tja. Und die ganze Sache ist ja noch viel, 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 ja, weitreichender, ne? Zu sagen irgendwie, ja, wir steigen jetzt aus der Atomkraft aus, wir steigen da aus und da aus, machen keine Kohle mehr und wenn der Energie da bedarf, weil man ja den Strom offensichtlich nicht speichern kann, ja, wenn der Strom nicht ausreicht, dann kaufen wir den in Frankreich irgendwie. Die Franzosen haben die Atomkraftwerke, die wesentlich, ich habe da letztens was drüber gelesen, wesentlich in einem schlechteren Zustand sind und wesentlich weniger fortschrittlich als unsere. Ja, also da ist so die Gefahr, dass so ein Atomkraftwerk mal irgendwie hochgeht, wesentlich größer als bei uns. Das heißt, wir schalten unsere fortschrittlichen und technisch fortschrittlichen halt Atomkraftwerke ab und kaufen dann den Strom, den wir brauchen, in Nachbarländern, die irgendwie, ja.
In Reichweite sind vor allen Dingen.
Genau, für uns. Genau. Die wirklich bescheiden runtergekommenen Atomkraftwerke da am Laufen haben. Und das ist halt echt so ein Problem. So.
Und das ist halt das Problem. Also das ist halt ein generelles Problem, was du auch nicht lösen kannst. Und was ich die ganze Zeit schon sage beim Klimawandel und auch, dass wir jetzt immer mehr ausstoßen, was ja die ganze Zeit klar war, wir kriegen es ja nicht richtig limitiert, wie denn? Ist halt einfach ein riesiges Problem und es ist so ungreifbar für den normalen Menschen und für jeden, dass es so schwer lösbar ist. Fast unmöglich, weil es halt auch so viele Interessen sind. Weil jeder sagt, natürlich wollen wir Klimawandel, aber wir können ja nicht unserer Bevölkerung irgendwas zumuten. Und da müssten sich halt alle Länder, zumindest die wichtigen Länder der Welt, einigen. Inklusive China und Russland und USA, damit das irgendwas richtig bringen würde. Und das kriegen sie halt nicht hin, nicht ansatzweise. Nicht mal
du hast ja recht, das ist einfach unmöglich, ne?
Ja, es ist einfach unmöglich. Halt die können sich ja bei nichts einigen. Die können sich ja bei absolut nichts einigen sonst. Wie sollen sie sich jetzt darauf einigen? Und egal, was du tust, du wirst halt auch abgestraft von den Wählern. Das ist auch ein Demokratieproblem. Ne? Was ist denn, wenn du jetzt sagst, ja gut, dann kämpfen wir nicht dafür. Die Franzosen kämpfen aber für ihre Atomkraftwerke, wir kämpfen aber nicht für das Gas, was unsere Option ist aktuell, weil wir können ja nicht ganz ohne. Es geht ja einfach nicht. Das muss man ja auch so sagen. Ne? Also ansonsten haben wir halt keine Energie mehr. Ist ja ein bisschen schade. Oder wir kaufen halt nur noch Atomstrom von den Franzosen, was ja noch sinnloser ist. Das ist ja, ich meine, das ist ja eine Absurdität, nicht zu überbieten. Wir schalten unsere ab und kaufen es dann beim Nachbarn die ganze Zeit. Das wäre ja völliger Schwachsinn. Wir müssen ja die Gaskraftwerke jetzt nutzen eine Zeit lang. Es geht ja einfach nicht anders. Und jetzt erklär das deinen Wählern mal, dass du nicht dafür gekämpft hast. Ich meine, wie machst du das? Es ist wirklich so dumm, kompliziert und schwer. Du kannst das einfach nicht lösen als... Es ist so doof, wirklich.
Ja, aber ja. Wir werden erst so richtig daran gehen, irgendwie, wenn die Bedrohung halt einfach greifbarer ist, ne? Und,
geht ja nicht.
Ja, genau, aber das ist halt das Problem, ne? Also erstmal ist es ja, man sieht ja irgendwie, dass, wie heißt es, ich hatte letzten Artikel auf der Seite, dieser Weltuntergangsgletscher in der Antarktis schmilzt jetzt irgendwie, die Folgen sind.
Ich ganz verstanden übrigens. Das, also ich glaube, du hast es nicht ganz verstanden. Ist nicht so, dass in 5 Jahren das Ding weg ist. In 5 Jahren ist der Schutzschild weg. Dann wird's scheiße, weil der ist nicht mehr aufbaubar. Also du musst dir das vorstellen.
Genau, wie so ein Stepsel, ne? Also wenn wie haben die das genannt, wie so ein Sog, der dann steht, ne? Der das alles sammelt, wenn der weg ist, rutschen die anderen da auch alle mit rein, ne? So
bewegen sich ja, ne? Also Gletscher bewegen sich ja nonstop, deswegen sitzt Gletscher, das ist ja wie ein Fluss, nur aus Eis. Und vor dem Dings im Wasser ist halt eine riesige Eisschicht. Und diese Eisschicht, die schwimmt schon auf dem Meer. Das heißt, der Meeresspiegel interessiert sich nicht dafür, ob das schmilzt oder nicht, ist völlig Latte, weil schwimmt ja eh schon, ergo ist das schon angepasst. Das Problem ist, wenn der weg ist, dann rutscht halt der ganze Gletscher ins Meer. Und das ist, so habe ich es verstanden zumindest, das ist das Problem. Und die Experten, die das da irgendwie 5 Jahre untersucht haben aus Amerika und Großbritannien, die sagen halt, ja, in 5 Jahren könnte er weg sein.
Ja, vielleicht einfach auch mal nicht, vielleicht erreicht man die Leute dann nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Dossiers und Grafiken, sondern vielleicht muss man ganz plump einfach mal einen ertrunkenen Eisbären den Leuten permanent vors Gesicht halten. Vielleicht verstehen die dann Leute.
Ja. Wie mit China und den Pandas. Also ich habe das schon in den Comments einige gelesen, dass ich das da irgendwie falsch wiedergegeben habe mit der Antarktis und dass es nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre passiert. Das war super
kompliziert. Nein, ja. Also die 5 Jahre beziehen sich auf diesen Sicherheits, also das ist Schirm. Ein Schutzschild, ne? Das ist ja. Basically Eis, was im Meer treibt und was gleichzeitig es blockt, dass der Gletscher da reinfließen kann. Und der Gletscher ist ja auf Landmasse, ergo ist der aktuell egal fürs Meer. Nur sobald dieses Schutzschild weg ist, fließt halt der Gletscher dann nonstop ins Meer und dann fließen die Gletscher dahinter auch ins Meer und dann, das dauert dann aber so 40 Jahre oder so, ne, bis das alles komplett weg ist. Aber das ist dann halt ein Desaster. Dann kannst du halt sagen, tschüss Florida, tschüss Bangladesch und so weiter. Das ist dann halt vorbei. Aber ist auch schon nicht mehr aufhaltbar, also von daher eigentlich egal. Kannst du drüber reden, musst du jetzt aber nicht.
Also, ja, aber das ist ja auch die Reaktion hier, Don't Look Up, sind ja auch die da in den Comments waren, ne? Mhm. Nachdem dann die Leute aufgeklärt haben, ja, Krömer, das ist nicht so mit den 5 Jahren. Ich meine, ich habe das im Artikel so gelesen, aber wie dem auch sei, wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren, ja, whatever, die Kommentare waren dann so irgendwie, ja, gut, wenn das irgendwie in 40 bis 100 Jahren passiert, dann ist ja eh egal, so. Und das ist halt so die Einstellung, weißt du? So, Don't Look Up betrifft uns ja nicht mehr, so. Und das ist halt schade, ja. Und
das ist menschliche Schwäche.
Das meine ich halt auch damit irgendwie, dass die Gefahr greifbarer sein muss, wie der Komet, der am Himmel irgendwie auf uns zukommt, bevor die Menschen mal ihre Ärsche hochkriegen und bevor dann, wie du es schon so schön gesagt hast, sich dann Länder wie China, die USA und Europa dann auch mal wirklich einigen können. Weil die Gefahr dann also direkt vor unseren Augen ist, ne? Und das ist sie halt nicht, ne? Weil alles, was passiert, immer noch an einem Punkt bist, wo du das relativieren kannst, so, ne? Kannst immer noch sagen, ja gut, aber bei uns gab's ja immer mal Überschwemmungen, so. Und das ist halt, das ist das Problem. Und solange
ich glaube weiterhin, dass der Klimawandel ein Problem ist, was der Mensch nicht lösen kann. Also, weil wir, ich bin der ganze Zeit, das sage ich schon seit Jahren, das ist ein Problem von der menschlichen Psyche, weil wir erstens nicht direkt, wir wissen nicht, wer betroffen ist. Beim Kometen ist das viel besser. Du siehst den Kometen oder du weißt, dass da ein Komet ist und der schlägt an Punkt XY ein. Das könnten wir auch wirklich so, ne? Das ist ja nicht Science Fiction, das könnten wir alles genauso bemessen. Genau. Und wir wissen das. Und jetzt betrifft das jeden auf dem Planeten, weil in 6 Monaten, 9 Monaten, 12 Monaten sind alle tot. Das ist ziemlich schlecht. Jeder würde sich drauf einigen und würde sagen, nicht so geil. Sollten wir vielleicht vermeiden. Und dann hast du eine gemeinsame Prämisse und das ist halt auch ein Ziel, was du fassen kannst. Der Klimawandel hingegen ist so scheiße für die Menschen, weil wir egoistische Wesen sind. Wir erstens denken wir an uns selbst und uns selbst betrifft das vielleicht gar nicht so unbedingt. Warum sollte denn ein Altmaier, der, wie alt ist denn der? 65, alt. 70, keine Ahnung, uralt. Oder ein Schäuble, warum sollte den das interessieren? Also aus seiner eigenen, ne, der kann auch sagen, der kann auch irgendwas vorschieben und sagen, ja, Verantwortung für Deutschland und so weiter, blablub. Aber ihn persönlich wird das nicht betreffen. Erstens ist er reich, also reich ist so eine Sache, ne, aber der ist sehr wohlhabend, beide sind sehr wohlhabend. Das bedeutet, die wird es schon mal nicht in der Hinsicht betreffen, dass sie irgendwie sagen, oh, eine Dürre wird uns komplett vernichten oder so. Das wird nicht passieren, nicht in Deutschland, nicht sie. Und Überschwemmungen und Co., ja, könnte passieren, aber dann, meine Güte, das kann auch aktuell passieren, das konnte auch immer passieren. Weißt du, das ist so abstrakt, diese Gefahr für diese Menschen. dass es sie nicht interessiert. Und Menschen interessieren sich halt eh schon generell immer relativ wenig für das, was in 20, 30 Jahren passiert. Vor allen Dingen, wenn du aktuelle Probleme hast, die morgen gelöst werden müssen. Ne? Also wie kannst du jemandem erklären, der versucht, seine Miete zu bezahlen, dass er sich jetzt aber bitte zusammenreißen sollte und bitte den Ökostrom kaufen sollte, der ein bisschen teurer ist.
Und sein Auto
damit verkaufen. In 30 Jahren eventuell Bangladesch nicht halb überflutet wird. Das kriegst du dem ja nicht mitgeteilt. Und da reden wir noch über deutsche Probleme und nicht über Probleme in ärmeren Ländern. Oder in.
Na gut, Norddeutschland ist ja auch halb weg, wenn man die Karte da ernst nehmen kann.
Ja, klar,
die
aber halt nicht morgen. Nicht, ne, also man weiß halt, es gibt ja auch viele verschiedene Studien zum Meeresspiegel, wie der steigt. Du weißt halt nicht, ob du das in deinem Leben noch mitbekommen wirst, Steve, ob es dein Kind noch mitbekommen wird. Das ist nicht so ganz sicher. Ne? Also, du kannst sagen, das Kind von deinem Kind ziemlich sicher. Das wird untergehen.
Ich meine, ja, das ist so hier, weit weg. Hier in der Ecke sind wir noch sicher. Also Norderstedt wird nicht untergehen. Wir sind noch gerade.
Sehr gut.
Warum solltest du dich jetzt drum kümmern?
Wir müssen das ja alles lernen
müssen. Ja, gut. Dann don't alles look up, ne, würde ich sagen. Don't look up. Wir werden nicht untergehen. Ja.
Menschen sind vielleicht doch einfach
definitiv
bald am Ende des Tages zu blöd. Vielleicht ist es auch einfach das.
Nee, ich glaube nicht. Also ja, auch definitiv. Aber du siehst das ja jetzt in der Pandemie, fällt dir die hässliche, oder sieht man, fällt die Maske und man sieht die hässliche Fratze der Menschheit. Also definitiv auch das, was du gesagt hast, Tobi. Aber ich glaube, dass Menschen sehr, sehr gut sind, und das zeigt ja auch die Menschheitsgeschichte, in Extremsituationen irgendwie sich aufzurappeln. Und ich glaube, das habe ich schon oft hier im Podcast gesagt, es ist ja so, also es klingt jetzt blöd, aber es ist ja jetzt sowieso nicht mehr aufzuhalten, zumindest sagen, dass die Forscher, von denen ich diese Artikel gelesen habe, ist irreversibel. Das heißt, du kannst, das ist einfach zu kalt, das Wasser. So, du kannst den Eisberg da nicht retten oder den Gletscher oder was auch immer. So, und ich glaube, dass die Menschen erst reagieren werden, wenn wir wirklich am Arsch sind. Das heißt, wenn es greifbar ist. Und ich glaube, dass Menschen in solchen Situationen dann siehe, also jetzt mal ganz blödes Beispiel, aber siehe Deutschland nach dem Krieg, das Wirtschaftswunder, den Aufbau, wo wirklich keine Männer da waren, weil die alle im Krieg gefallen sind und die Frauen einfach Deutschland wieder aufgebaut haben.
Ja, das ist so was meine anderes. Ich. Das haben die Leute nicht gemacht als gemeinschaftlichen Aufwand, sondern weil sie keine andere Wahl hatten.
Genau, aber haben sie dann ja auch nicht. Genau das meine ich. Diese Extremsituation, wir sind jetzt in der Notlage, wir sind am Arsch und wir halten jetzt alle zusammen und versuchen, was Großes zu schaffen. So. Und diese Mentalität hat der Mensch irgendwie. Das wurde auch mal in irgendeiner Star Trek-Folge thematisiert. Das klingt jetzt sehr, sehr positiv, aber ich glaube, der Mensch tickt wirklich so. Also erinnere dich an die Stimmung Anfang der Pandemie irgendwie, als plötzlich alle, auch Politiker irgendwie, alle mit dem Lockdown einverstanden waren und so diese Stimmung war, wir alle zusammen jetzt gegen dieses Corona. Das hat sich dann schnell wieder eingestellt. Aber ich glaube, dass der Mensch oder die Menschheit in der Lage ist, in einer Notsituation Großes zu leisten. Das glaube ich. Nennt mich jetzt so positiv, aber
glaube ich auch. Ja. Aber die Notsituation muss da sein.
Genau. Aber nee, wir reden nicht von jetzt.
Bei Corona war es am Anfang einfach nur so ein bisschen Symbol, so, ja, okay, gut, wenn das in ein paar Wochen vorbei ist, dann klatschen wir jetzt mal schön, dann stellen wir ein bisschen gut da und dann ist das.
Aber die Stimmung am Anfang von Corona war wirklich irgendwie, alle wussten, irgendwie da ist was, irgendwie die Politiker haben alle dem Lockdown zugestimmt, es gab nicht irgendwie.
Und dann merkst du, oh, das geht länger und dann, oh ne, eigentlich habe ich da jetzt keinen Bock drauf. Können wir das nicht einfach, ist das nicht jetzt egal? Können wir jetzt nicht einfach weitermachen? So ungefähr, das ist halt, deswegen bleibe ich auch trotzdem dabei, der Mensch ist am Ende des Tages dumm, weil er nicht in der Lage ist, solche.
Dumm und vor allen Dingen egoistisch, ich glaube, das ist das größere Problem.
Wir sind einfach evolutionär falsch entwickelt dafür, für so eine Aufgabe, weil wir ja darauf ausgelegt sind, alles, was wir tun, unseren eigenen Vorteil zu. Oder meinetwegen noch den der Familie. Das macht evolutionär durchaus Sinn, dass du den Vorteil der Familie nach oben ziehst. Und es ist einfach kein Vorteil für dich, aktuell viel für den Klimawandel zu tun. Weil es wird dich Geld kosten. Es wird Nerven und Aufwand kosten. Und das
und bringt Lebensqualität, dir absolut gar nichts. Wenn ich mit dem Auto fahren darf, natürlich. Das ist natürlich scheiße, ja.
Natürlich, und wenn du keine Inlandsflüge mehr hast und wenn du nicht mehr nach Malle fliegst, sondern und wenn du nicht mehr, weiß nicht, einen Kurzurlaub in Madrid übers Wochenende machen kannst oder mit der Bahn dahin fahren sollst, das sind Einschränkungen, genauso wie alles andere. Wenn du weniger heizen sollst und weniger Strom verbrauchen sollst, das sind alles Einschränkungen. Die nimmt der Mensch heute nicht an dafür, für irgendwas, was in 50 Jahren passiert. Außer es wird vom Gesetz vorgeschrieben. Das klappt aber nicht wegen der Demokratie, weil wenn die das machen, wählen wir sie
dann
nicht mehr.
Dann werden sie gewählt, genau.
Ja. Und dann bist du halt in einer Situation, wo du komplett gefickt bist.
Es ist ein Teufelskreis, du hast recht.
Ja, muss uns aber nicht mehr interessieren.
Ernüchternd.
Und look up.
Und Norderstedt geht ja nicht unter, von daher.
Richtig, richtig.
Und ich wohne auf dem Berg in Frankfurt. Übrigens habe ich habe deinen Podcast gehört, Steve, für den Apple. Du sagtest, da auf dem Land bei Enclaves, willst du mich verarschen? Ich wohne in Frankfurt. was war das denn? Da bei Enclaves auf dem Land kosten die Brötchen vielleicht weniger. Ich so, hä? Ich wohne in Frankfurt am Main.
Das passt gerade so, Mann. Ich weiß halt nicht, wo du wohnst, Mann.
Was soll denn das? Auf dem Land.
Einziges Skyline auf dem Land.
Ich habe gehört, als ob ich irgendwie im Erzgebirge da wohne oder so. Irgendwo so.
Ja, ich weiß aber nicht, wo du wohnst, aber wenn bei dir 30 Cent ein Brötchen kostet, irgendwie, dann ja, muss es eine sehr gute Region sein, weil ich bei uns kostet es sehr viel mehr. Aber ist jetzt auch scheißegal. Ganz kurz, zwei Sachen noch. Erstens, Boba Fett, zweite Folge.
Fand ich richtig geil, hab aber nichts verstanden.
Okay. Okay, also als Star Wars Fan der alten Dings, der alten Trilogie, irgendwie der damit aufgewachsen ist, war das ein feuchter Traum. Wahnsinnig gute Folge. Falls ihr es gesehen habt oder noch nicht gesehen habt, ihr Lieben, guckt auf jeden Fall noch mal rein. Jon Favreau schafft es einfach, das alte Star Wars irgendwie auf die Serien Leinwand zu zaubern. Ganz, ganz mega gute Folge. Guckst du sowas auch?
Ich habe mit Star Wars 0,0 am Hut. Gar nicht.
Ja, bist du so ähnlich wie Enclaves. Ja, gut. Muss es auch geben.
Ich gucke alles voll gerne und ich mag Boba Fett voll. Ich finde das echt gut. Ich fand die Folge richtig gut. Also ich fand die richtig, richtig unterhaltsam. Und war auch ein schöner Stimmungsbogen und schönes Pacing. Das fand ich alles richtig gut.
Ja.
Auch wenn ich die meisten Charaktere nicht kenne, aber ist mir egal.
Ja. Ja, für dich wär's halt gut, wenn du irgendwie nochmal so ein Zusammenfassungsvideo gucken könntest, ne? Oder müsstest, wo alles nochmal ein bisschen erklärt wird.
Wie dem auch sei. Der ist ja schon drin, ist ja nicht so. Ich kenne halt die. Ich glaube, diesen komischen Dings da, ich darf nicht spoilern, den, der da auftaucht, den kennt ihr auch sonst. Ich glaube, der ist gar nicht in den Filmen gewesen, oder?
Nee.
Oh, genau. Nee.
Zum Schluss noch die Frage, meine jährliche Portion ACTV, das Dschungelcamp kommt übernächste Woche. Jetzt ist halt die Frage, ich werde mal geflammt dafür, weil ich einer der wenigen bin, der das offen zugibt, dass er die Scheiße gerne guckt.
Ich gucke die Scheiße auch gerne.
Ja, nice, Tobi. Was mit dir, Claire? Guckst du auch Dschungelcamp?
Nee, ich glaube, das liegt nur bei Wrestling-Begeisterten.
Boah, der hat gesessen, du Arsch. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Irgendwie, ich hätte jetzt fast gesagt, Costa Cordalis ist dabei, aber es ist ja hier nur der Sohn, Lukas Cordalis. Der Klöckler ist dabei. Haben wir noch irgendjemanden? Ja, hier Tina Ruland, hier von Manta Manta, die Blondine. Ist jetzt ein bisschen älter, aber die ist auch dabei. Könnte ganz lustig werden dieses Jahr.
Schleppen auch nur noch Leute an, die gar keiner mehr kennt, oder?
Das ist wirklich so. Und ja, also. Dschungel. Aber sie haben immer noch mehr Promi, sagen wir mal C-Promis als irgendwie jede andere komische Promi.
Mehr Promis als Schlag den Star. Oder?
Ja, oh, das war ja auch alter Schwede, ey.
Ja, die haben auch nicht mehr viel.
Was war das denn? Ja, das war auch krass.
Ich hab über die ersten Promis. Zwei oder drei Staffeln damals geguckt von Dschungelcamp. Also als es anfing mit Dirk Bach noch. Als er noch unter uns weilte.
Aber ganz
fand ich damals ganz okay, aber irgendwann hatten die halt nur noch Unfug da. Ich kannte die alle nicht mehr, das juckt mich ja nicht, wenn da irgendwelche.
Aber es ist immer noch mehr Starpotenzial als zum Beispiel so ein Sommerhaus der Stars, wo ich einfach überhaupt niemanden kenne und so. Das ist also Stars.
Ich freue mich halt jetzt einfach drauf. Ich weiß, es ist total doof, aber vielleicht brauche ich diesen Ausgleich auch einfach mal. Mich hier auf die Couch zu setzen und mich einfach darüber zu beömmeln, wie so ein Glöckler da irgendwie im Dschungel wegen jeder Scheiße rumschreit. Keine Ahnung. Ich hab da halt Bock
drauf. Der Modetyp oder was?
Ja, genau der. Der mit den Lippen so groß wie ein Tennisball. Genau der. Oh Gott,
ja, der wird auch, der darf in Australien anreisen und der darf da auch Tennis spielen mit seinen Lippen, ne? Ja, es ist immer lustig und das Problem ist, dass es immer so spät kommt. Kommt ja immer erst um 10, aber ja, man kann es ja wahrscheinlich
in der Mediathek danach gucken. Ist es auch um 10 oder ist es da nicht?
Soll es jetzt nicht doch Australien sein? Haben die es nicht kurzfristig umgedingst wieder? Ich weiß nicht. Entweder Südafrika oder Australien.
Ich meine, sie gehen doch. Ich beschäftige mich ehrlich gesagt weder davor noch danach viel damit. Ich nehme es in den zwei Wochen mit.
Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich habe gelesen, sie gehen jetzt doch nach Australien, aber ich weiß auch nicht hundertprozentig. Wir werden es rausfinden in zwei Wochen.
Na gut.
Gut, dann würde ich sagen, ist das ein schönes Ende, nochmal irgendwie so und die ganze Medienwelt nochmal anzugucken. Ich weiß, dass es da draußen viele gibt, die auch Dschungel gerne gucken. Von daher bin ich nicht der Einzige oder ich und Tobi sind nicht die Einzigen. Gut. Ihr Lieben, danke, dass ihr heute dabei wart. Es war ein Fest irgendwie. Ich finde, das ist auch immer an unserem Podcast, finde ich immer so geil, dass wir so viele verschiedene Themen immer haben. Irgendwie alles aus dem Nerd-Bereich und darüber hinaus. Das macht irgendwie unseren Podcast aus. Danke, Tobi, dass du dabei warst und auch ja zu allem irgendwie quasi was sagen konntest. Toll.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich wünsche dir ganz viel Glück mit deinen ganzen Wrestling-Projekten irgendwie. Ich werde sie auch weiterhin aktiv verfolgen. Und wir kommen bestimmt noch mal irgendwie zusammen in irgendeinem, keine Ahnung, ich lade dich mal wieder ein oder was.
Ich lade dich mal ein. Ich kann dich auch, wir haben ja auch ein Hauptkampfenformat.
Ja, definitiv. Ich kann von früher, von Good Old Times viel erzählen. Aber heute bin ich da so ein bisschen raus. Ich folge das noch so ein bisschen am Rand. Aber ja, danke, dass du da warst. Danke, Enclays. Nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha in unserer Stammformation. Und habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Macht es gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Don't look up.